Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 482. Heute mit dem Thema Baustelle AEW. Wo sind die aktuellen Probleme des Produkts? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der David Kloß von MannTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo von der Baustelle.
David hat umgebaut bei sich, das Arbeitszimmer umgebaut. Wenn er nicht ganz so glockenklar klingt wie sonst und ein bisschen halliger, sei das zu verzeihen, weil da steht ein Schreibtisch und ich glaube nicht viel mehr, oder?
Nee, das war's. Sonst die Wände sehen super aus. Irgendwann sieht man das beim Video, aber ich habe das Verlangen, Ave Maria zu singen. Das ist ein bisschen wie in der Kirche hier gerade.
Sehr schön. Ich hoffe, du hast auch genauso hohe Decken.
Ja, die Decken sind da 3 oder 3,5 Meter hoch.
Okay, gut. Also nicht wundern, der Kai klingt auch ein bisschen anders vielleicht für den einen oder anderen, weil der hat mein neues, altes Mikrofon spendiert bekommen, deswegen auch da eine kleine Veränderung. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, das ist alles ganz schön. Heute aktuelles Thema All Elite Wrestling, die Baustelle aktuell, weil gerade 2022 haben sich ja so ein bisschen Problemfelder eingeschlichen und da wollen wir dann heute auch nochmal dezidiert drüber reden. Ich weiß, das wollten wir eigentlich schon mal bei dem MJF-Podcast machen, dann ist es aber dummerweise ein MJF-Podcast geworden. Wir machen es jetzt nochmal ganz dezidiert, damit wir hier auch nochmal auf die aktuellen Felder eingehen und ich glaube, das ist auch gerade jetzt nach Forbidden Door besonders wichtig. An der Stelle wollte ich aber gerade nochmal ein paar Hinweise loswerden. Zum einen natürlich, ihr wisst, wenn ihr das hier mögt, Patreon und Steady. Ganz spannend momentan ist die Möglichkeit, dass Steady jetzt seit neuestem mit Spotify kooperiert. Das heißt, zunächst einmal, wenn ihr jetzt auf Spotify Headlock sucht, dann findet ihr da zwei Kanäle von uns, nämlich zum einen den regulären Freefeed, worüber ihr jetzt vielleicht auch diesen Podcast hört, und einmal noch Headlock für Supporter. Das ist logischerweise unser Unterstützerfeed mit den Premium-Inhalten von Steady. So, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr euch die Inhalte anschauen, ihr könnt es aber noch nicht anhören, es sei denn, ihr habt euren Spotify-Account auch mit eurer Steady-Mitgliedschaft verknüpft. Das macht ihr einfach in den Optionen. Bei Steady ist relativ easy, funktioniert sehr schnell. Und falls ihr dann neugierig geworden seid, noch keine Abonnenten seid, dann könnt ihr auch direkt von Spotify quasi auf den Button klicken, werdet zu Steady weitergeleitet, könnt da euch registrieren, zack, bums, aus und das ist geregelt. Ich finde die Funktion ziemlich cool. Wir wissen, dass sehr, sehr viele über Spotify uns verfolgen und uns hören und keine Lust gehabt haben, so, zweiter Podcatcher daneben. So habt ihr quasi alles unter einem Dach und das finde ich ziemlich cool. Also, wenn ihr da aus technischen Gründen bis jetzt so ein bisschen vorsichtig gewesen seid, dann ist das jetzt auf jeden Fall was, worüber es etwas einfacher und schneller geht. Deswegen ist leider aktuell Steady exklusiv. Also Patreon-User gehen da leider ein bisschen leer aus. Die haben aber dafür wiederum eine App und ganz viele andere Funktionen. Es sind andere Dienste, die wir da anbieten, einfach damit ihr euch quasi rauspicken könnt, was für euch am besten passt. Beide Kanäle haben ihre Vor- und Nachteile, das haben wir auch schon mal aufgedröselt. So, an der Stelle dann auch nochmal ein großes Dankeschön an die Kollegen Thomas und Manuel. Beide haben hier bei uns in eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon investiert. Von Manuel kamen bereits die ersten Kommentare. Dankeschön dafür und Dankeschön natürlich an der Stelle auch für das Vertrauen. Und wir werden das natürlich auch rechtfertigen und in den kommenden Wochen, genauso wie wir es jetzt die letzten Jahre getan haben, entsprechend Gas geben. Und ja, eine Sache sind wir euch jetzt ja zuletzt noch ein bisschen schuldig geblieben, weil wir wissen, die WWE-Tippspielrunde ist ja mit WrestleMania geendet. Kai hat das Ding ja gewonnen, hat ja seine Preise quasi weitergegeben, aber einen Preis hat er ja für sich behalten. Das war natürlich das Watch-Along und die Wahl des Watch-Alongs. Und das wollen wir jetzt in den kommenden Wochen an den Start bringen. Das wollen wir dann unter anderem live bei YouTube streamen, also auf unserem YouTube-Kanal. Dazu, damit da nicht irgendwelche technischen Schwierigkeiten vorherrschen, machen wir erstmal einen kleinen Techniktest. Und damit der Techniktest nicht komplett sinnlos ist, haben wir gesagt, da machen Kai und ich eine spontane Fragerunde quasi. Also am Sonntag, den 17. Juli um 19 Uhr geht's los. Bis 20 Uhr ist das Ding angedacht. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne rein, stellt die in den Chat. Ansonsten könnt ihr auch gerne schon mal bei Discord posten. Dann haben wir ein bisschen was in Reserve, bis das ganze Ding angelaufen ist. Wir wollen da aber auch mit euch interagieren. So, in dem Sinne, glaube ich, können wir dann hier einsteigen nach einem etwas längeren Erklärthema. Baustelle AEW, weil ich weiß nicht, ob es euch beiden genauso geht, aber man hat schon so gerade seit Anfang des Jahres die AEW-Bubble, die rumort ein bisschen mehr, oder, David? Also, ich weiß, dass du eigentlich hier so jemand bist, der sehr zufrieden mit dem AEW-Produkt ist und auch war über lange Zeit, aber man bekommt ja schon mit, da kommen ja häufiger Begehrlichkeiten, Wünsche, auch Kritik dann des aktuellen Produkts betreffend, oder?
Ja, ich meine, du hast ja auch immer eine höhere Erwartung. Wenn du aus einem guten Jahr kommst, erwartest du halt, dass es nächstes Jahr möglichst besser wird oder ähnliches. Man hat aber auch einfach sehr viel dazu gepackt, was halt einfach das Produkt auch verändert hat und was auch neue Probleme erzeugt hat. Ich möchte das nicht alles aufzählen, weil sonst bin ich halt schon, nehme die Punkte weg. Das ist ein bisschen doof. generell ist einfach so, dass die Entwicklung, dass es halt Probleme gibt, normal ist, aber man forciert sie halt auch durch die eigenen Entscheidungen. Und das merkst du. Und gerade ist einfach dieses, ja, so ein bisschen nicht Scheideweg, würde ich sagen, aber einfach jetzt zeigt es sich, wie gut man auch nicht improvisieren kann, sondern reagieren kann auf den Markt. Also vorher war halt einfach, es lief wie am Schnürchen, du hattest diese kleinen Stellschrauben, hast immer weiter gemacht, aber ich glaube, jetzt musst du auch mal dir eingestehen, okay, das und das, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr machen.
Kai, du bist ja quasi bei AEW so richtig eingestiegen, erst mit CM Punk. Du warst quasi einer von den Modefans, die so richtig auf den Hype-Trail mit aufgesprungen sind.
Oh, aber Modefan.
Kai. Schnittchen-Fan.
Popcorn-Fan.
Ja. Aber sind dir auch Veränderungen auch innerhalb dieser Zeit aufgefallen? Wir sprechen jetzt ja quasi von AEW vor einem Jahr und AEW jetzt.
Das ist witzig, ich finde sogar teilweise Sachen, die ich damals noch kritisiert hätte, sind jetzt zum Glück weniger geworden. Um nur so vorzugreifen, hier mit Huge Announcements, also das war alles noch vor, gefühlt vor einem Jahr noch viel, viel schlimmer, fand ich. Es sind natürlich auch Sachen, die mir nicht gefallen, oder wo ich sage, das ist schon wirklich schwach, ne? Also um da auch nur Frauendivision zum Beispiel, gewisser Aufbau, dass Sachen egal sind. Ich war noch nie ein Fan von dem Power Ranking, weil ich immer noch sage, das ist einfach nur wichtig, wenn es wichtig ist. Auch wenn David da manchmal sagt, nee, das ist schon gut und das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Das sieht man auch jetzt wieder. Auch ein weiteres Problem, worüber man noch später drüber sprechen muss. Aber nichtsdestotrotz, es ist vielleicht auch diese Grundstimmung, die David meint, weil das Produkt an sich, das finde ich, oder das, was ich ja kennengelernt habe seit dem CM Punk-Debüt, Comeback, nenn's wie du willst, das holt mich schon extrem ab auf vielen Ebenen. Und das schafft diese Momente, ich will jede Woche einschalten und ich bin wieder mehr einfach nur Fan von Wrestlern. Also so dieses Podcast ist mal egal, so ich will, dass der gewinnt, weil das ist mein Lieblingswrestler oder den sehe ich einfach gerne. Und ich glaube auch dadurch, durch diese Tatsache, dass man da vielleicht so sehr als Fan rangeht oder dass ich sehr positiv an das Produkt rangehe, da kann ich aber auch nochmal mehr verzeihen auf der anderen Seite. Also weil jetzt zum Beispiel, wenn jetzt bei dem Vergleich muss man natürlich auch in diesem Podcast ziehen, wenn es bei WWE, du merkst es ja auch, das Grundsetting der Leute oder die Grundeinstellung ist trotzdem immer ein bisschen negativer, meiner Meinung nach. Und natürlich sehe ich dann Raw, ah, okay, klar, Otis kotzt nach dem Match. Natürlich stürze ich mich ja da drauf und sag, ach, guck mal, ist ja wieder alles Kacke. Und bei AEW, dann sehe ich, weil mir das Produkt insgesamt besser gefällt oder ich dem Produkt dadurch, wie es sich selbst darstellt, positiver gestimmt bin, gucke ich manchmal auch über negative Sachen eher hinweg.
Ich weiß, was du meinst.
Ich glaube auch, die Frage ist, wie kritisch du das jetzt auch siehst, die Situation. Du merkst es ja auch zum Beispiel auch auf dem Discord oder generell in den Kommentaren. Nehmen wir das Beispiel Ratings. Die stagnieren. Du hast halt trotzdem diese zwei Parteien. Es gibt halt welche, die halt jetzt schon sagen, okay, das war's. Eigentlich, das ist der Untergang, weil es geht nicht weiter nach oben. Man pendelt so her und Rampage hat halt auch zuletzt ein Tief gehabt. Jo, andere sagen dann, hey, ist ja normal, passt. Niveau ist doch gut, was wollt ihr denn? Guckt euch das ab 18 plus an oder ähnliches. Es ist, glaube ich, die Frage, wie du herangehst und das macht dann auch die Stimmung aus. Weil ich glaube, gerade bei so einem Thema, wenn du, ich glaube, das Ergebnis, wenn du subjektiv rangehst und objektiv, ist halt bei sowas sehr krass.
Absolut. Also ganz, ganz kurz dazu, weil das habe ich wirklich immer extrem, weil ich mache es meistens so. Ich habe auch einen Kollegen, der guckt auch immer die Events und immer wenn dann irgendwie, egal ob ein WWE-Event war oder ein AEW-Event, telefonieren wir danach, dann irgendwie meistens, nachdem ich den Podcast gemacht habe oder je nachdem, wie es da zeitlich passt, dann telefonieren wir immer so eine Stunde und es gibt halt einmal diesen, es klingt zwar ironisch, aber diesen objektiven, ich nenne ihn mal den Podcast-Kai, obwohl auch der Podcast-Kai natürlich nicht objektiv ist, sind wir mal alle ehrlich, aber zum Beispiel, dass ich dann sage, ja, ich verstehe, warum man das und das macht, ich verstehe die Entscheidung, aber subjektiv finde ich das alles scheiße. Das habe ich halt ganz oft. Und die Frage ist dann, wie gehst du an das Produkt ran? Guckst du einfach nur objektiv, macht die Entscheidung Sinn? Jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir WWE. So, ja, objektiv macht es Sinn, einen Austin Theory den Money in the Bank Koffer zu geben. Subjektiv gibt mir das aber gar nichts und so, es holt mich halt nicht ab. Und da musst du dann immer gucken, ist etwas schlecht, weil ich das nicht mag? Oder ist es einfach nur schlecht, weil es wirklich schlecht ist? Das sind auch immer so zwei Paar Schuhe, die auch, glaube ich, gerade Leute mit Fanbrille häufig aus den Augen verlieren.
Klar, es gibt ja da immer verschiedene Sichtweisen natürlich. Auch die Business-Sicht ist da natürlich ein ganz entscheidender Punkt, den man da immer ansprechen muss. Und ich glaube, damit können wir auch den Bogen hier zum ersten Punkt schlagen. Ich habe ja so eine kleine Liste hier zusammengestellt, so ein bisschen aus dem Feedback, was man so bekommen hat auf unserem Discord, was man liest, was natürlich dann auch in anderen Podcasts oder auf anderen Plattformen aufgegriffen wird. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Und der erste Punkt geht auch so ein bisschen in diese Richtung, die du gerade angesprochen hast, nämlich, dass gerade ein Tony Khan sehr stark ein Produkt betreibt, was von ihm als Wrestling-Fan in den Mittelpunkt gerückt wird und dass man einen sehr großen Fokus auf die Wrestling-Bubble legt und dass man sich damit vielleicht auch in gewisser Weise selbst limitiert. David hat es gerade schon angesprochen, wir haben es jetzt zuletzt gesehen, man stagniert zumindest, was die Quoten angeht, relativ stark. Ich meine, Dynamite hatte zuletzt, also zuletzt meine ich jetzt dann quasi in der Dynamite-Episode von vor einer Woche mit Blood and Guts, da hatte man wieder die Million geknackt, aber dafür, das hat auch gekostet, um es mal so blöd auszudrücken, ne? Also allein die Verletzung von Ortiz, von Santana, zum Thema Verletzung kommen wir natürlich gleich auch nochmal ganz kurz, da hat man die Million geknackt. Wir sind aber ehrlich, wir hatten uns eigentlich Anfang des Jahres mit dem Senderwechsel von Dynamite, da hatten wir schon gedacht, Mensch, jetzt, also die 1,5 Millionen, die muss jetzt bald mal kommen. Ne? Stattdessen ist man stärker wieder runtergerutscht.
Wer Rampage, hat das gesagt?
Wir hatten alle erwartet, dass man zumindest die 1-1, 1-2 immer hat und dass man eher nach oben schaut, als dass man nach unten schaut.
Also das war zumindest das Ziel.
Genau.
Ich glaube, das ist auch immer noch das Ziel. Kann ich kurz was sagen zum Thema Tony Khan und Fanbooking?
Machen wir das erstmal, okay.
Ja, das ist ja angeschnitten. Also
da, ja, nee, mach, hau rein.
Das ist für mich eigentlich Stärke und Schwäche zugleich, weil es ist, theoretisch ist das Produkt, finde ich, richtig, richtig gut, aber dadurch, dass Tony Khan so vieles abseits vom Hauptprodukt gut findet, finde ich halt, ist das größte Problem aufgetreten. Also dadurch, dass du sagst, okay, er verlässt sich nicht nur auf sein Hauptprodukt, was halt richtig gut ist, sondern verwässert es durch andere Sachen, hey, das auch noch mit dazu, das auch noch, und dann mischen wir das, und hey, machen wir noch das und das. Aber das Problem ist dann, irgendwann hast du als Fan ein Problem, du kannst ja nicht daran wachsen, weil das Hauptprodukt, es ist ja nicht mehr alleine da. Wenn da 50% Hauptprodukt beispielsweise ist, ist es halt schwieriger, neue Fans zu generieren, und dass du halt wächst, sondern damit stagnierst du eher. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Ich habe in meiner Zeit hier als Medienschaffender, ich bin ja nicht nur hier Podcaster, sondern ja mit Magazinen und bla, und habe ja auch lange Zeit quasi Magazin geleitet. Und man tendiert immer dazu, gerade wenn man, oder auch beim Podcast, ne, man tendiert ja immer dazu, wenn man dann auch Feedback von außen bekommt, hey, cool, dass ihr mal das behandelt habt und cool, dass mal das funktioniert hat. Und da merkst du, man hat dann den Eindruck, dass plötzlich mehr ist besser, aber tatsächlich ist mehr oft schwieriger, weil es dafür sorgt, dass die Leute, die dich vielleicht vorher mochten, wie du gerade gesagt hast, David, durch das verwässerte Produkt, wo immer mehr Einflüsse reinkommen, möglicherweise dann auch abgestoßen werden, wo man dann sagt, ah, da sind jetzt viel mehr Passagen drin, die gefallen mir eigentlich nicht. Ich kann vielleicht verstehen, warum die damit drin sind. Ja,
oder mach es doch anders, nimm doch einfach eine Serie. Wenn du eine Serie hast mit einer Hauptstoryline wie in Walking Dead, wo die Hauptstory richtig gut ist, immer mehr Leute gucken, weil du siehst, wie es weitergeht.
Bis Staffel 4 oder 5, ja.
Genau, und dann kommen aber immer mehr Seitenstories dazu, die plötzlich die Hauptstory, die du eigentlich sehen willst, unterbrechen, und plötzlich hast du dann zwei Wochen lang eine andere Side-Story, mit der du gar nichts anfangen kannst, und noch eine Side-Story, und noch eine, und so ist das halt ähnlich, jetzt mal übertragen im Sinne, Ring of Honor, neuer Titel, New Japan, du hast halt gar keine Zeit, seit Monaten, das ist nicht so, das finde ich so schrecklich, aber das ist halt ein Problem, seit Monaten hast du nicht wirklich Zeit, dich rein auf AEW zu konzentrieren und das zu kommunizieren.
Ja, und das ist gerade ein Problem von diesem Jahr, muss man sagen. Also diese Einflüsse von außen, diese zusätzliche Zunahme von externen, nicht nur Talent, sondern eben auch wirklich von Elementen, die damit reinkommen. Und auch, dass du Shows aufbauen musst. Das haben wir jetzt bei Dynamite auch gesehen, wo ja Ring of Honor Death Before Dishonor aufgebaut worden ist. Das war jetzt noch relativ unauffällig, aber wir haben es natürlich auch schon viel, viel deutlicher gesehen. Und wir haben ja auch deutliche Fäden, die dann quasi zu Ring of Honor zusteuern. Das ist ein großes Problem, was ich in dem aktuellen Produkt sehe. Nichtsdestotrotz war ja Forbidden Door zumindest, was Tony Khan sagt, ein Erfolg mit knapp 127.000 verkauften Pay-Per-Views. Man war also deutlich über den Erwartungen. Man hat starke Kritiken bekommen. Viele haben auch gesagt, Mensch, das Booking war schwach. Wir haben ja auch vorher Vorfeld gesagt, Mensch, das waren nur ein paar Wochen, wo man das aufgebaut hat. Das hat sich nicht so angefühlt wie AEW sonst. Da waren nicht die ganz, ganz großen Fäden so im Ganzen, in der Gänze. Und trotzdem hat man dann gesagt, gut, aber das Ergebnis war stark. Das Ergebnis hat überzeugt und es hat entsprechend auch gezogen. Kai, wie siehst du denn hier jetzt diese Situation mit dem Fanbooking eines Tony Khan? Oder ist das einfach was, wo man sagt, gut, Tony Khan, der will eben ein möglichst abwechslungsreiches Produkt haben, der möchte möglichst viel bieten, der will vielleicht auch anderes Wrestling mal hier eine Bühne bieten. Wie siehst du das?
Also letztendlich natürlich auch wieder objektiv, klar macht es Sinn, Ring of Honor zu präsentieren, wenn du Ring of Honor kaufst, ne? Also du kannst das ja einfach als Werbung nutzen. Ich sag mal, würden wir jetzt irgendwie neben Headlock noch einen zweiten Podcast machen, würden wir höchstwahrscheinlich auch bei Headlock sagen, ach übrigens, wir haben noch den anderen Podcast, der heißt so und so, gehört da doch auch mal bitte rein. Ne? Also, macht natürlich Sinn, aber ich bin auch bei David, ist halt schon irgendwo ein bisschen manchmal nervig beziehungsweise verwirrend, weil du sagst, ja, das hier ist das, aber dann haben wir noch die Show und da fordern jetzt FTA bei AEW, fordern jetzt auch immer die Briscoes raus für das Ring of Honor Pay-Per-View und wir sehen hier die ganze Zeit hier Jay Lethal mit seinen zwei Kollegen, die ganze Zeit Joe herausfordern in irgendwelchen Vignetten, Joe ist aber auch gar nicht da oder in irgendwelchen Interviews, dann auch wieder für das Ring of Honor Pay-Per-View. Das ist natürlich meiner Meinung nach schon nervig, weil es auch stört, weil ich möchte ja dann AEW sehen und wenn ich Ring of Honor gucken möchte, dann gucke ich Ring of Honor. Ich kann mir aber schon vorstellen, ist ja auch das, was wir schon längere Zeit sagen, wenn Ring of Honor mal irgendwann wieder vernünftig anläuft, dass das dann auch weniger wird. Weil dann kannst du die Leute da einsetzen. Es wird immer, also es wird unser Leben lang dann Cross-Promotion geben, weil natürlich macht ja auch Sinn, ne? Nur ich hoffe halt, dass es dann entsprechend abnimmt und nicht mehr so viel, es nimmt jetzt ja auch nicht super viel Zeit ein, aber dass es dann trotzdem noch mal weiterhin weniger Zeit bei AEW einnimmt. Das stört mich eben schon. Aber an sich so bin ich mit dem Booking trotzdem sehr zufrieden, muss ich ganz klar sagen, weil sie es hier schaffen, Cliffhanger zu erzeugen. Du bist gespannt auf neue Shows. Jede Show wird irgendwas angesetzt, zumindest ist es bei mir so, wo ich dann sage, ach du meine Güte, ich muss nächste Woche unbedingt gucken, ne? Wie jetzt zum Beispiel nächste Woche bei Dynamite dieses Triple Threat Match um die Tag Team Belts, sage ich, das darf ich nicht verpassen, da will ich nicht gespoilt werden, das will ich sehen. So, das schaffen sie halt ganz gut. Und generell dieses Fokussieren auf die Wrestling-Bubble und dieses, und das wächst. Also, ich finde, man verliert immer ein bisschen aus den Augen, dass AEW auch nicht normal gesund gewachsen ist. Ne? Also, guck mal, wie schnell die groß wurden. Guck mal, wie schnell die trotzdem bei einer Million gelandet sind. Die gibt's jetzt ja erst 3 Jahre. Das ist ja keine lange Zeit. So, und das darf man dann auch nicht vergessen. Und auch gerade mit diesem Wechsel zu TBS, da muss man sich auch vielleicht den Spiegel vors Gesicht halten und sagen, gut, vielleicht waren wir einfach zu dumm und konnten TBS gar nicht einschätzen, weil wir den Sender nicht kannten, sind wir mal ehrlich. Wir dachten so, ja, die wechseln dahin, dann wird das ein größerer Sender sein. Dass der ungefähr die gleiche Reichweite hat, da hat man sich vielleicht zu wenig informiert einfach, ne?
Also das haben wir gewusst, aber wir haben trotzdem eingeschätzt, dass quasi innerhalb der relevanten Zielgruppe das da
ja genau, aber
also größerer Zulauf ist.
Aber das war ja so eine könnte, aber da haben wir auch, ja, auch vermutet,
muss man sagen. Gesagt, das war ja so eine Einschätzung so, ja, kann schon so sein, ne? Also das war jetzt ja auch nichts Fundiertes. Also deswegen gerade so also das ist ja sowieso das Problem, was ich so ein bisschen sehe. Auf einmal fangen wir Wrestling-Fans alle an, uns so mit so Zahlen zu befassen. Weißt du, so vor 10 Jahren ging es mir darum, Alter, CM Punk, Pipebomb, mega geil, oder? Und jetzt auf einmal sitzt du und sagst so, ah, die Ratings und die 18- bis 49er Demos, ah, das war so und so, aber in der dritten Stunde hatten sie einen Peak. Weißt du, auf einmal.
Das hast du ja früher aber auch. Ja. Das hattest du früher wirklich immer.
Ja, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Also,
doch, wirklich.
Doch. Mir kam es da zumindest nie so vor und ich habe es auch nie so im Internet gelesen. Also
das kann ich dir aber auch sagen, woran es liegt, weil wir früher keine 2 Promotions gehabt haben, die gegeneinander gelaufen sind. Im Monday Night War war das halt genauso tatsächlich. Da hast du auch immer drauf gewartet, dass die Quoten rausgekommen sind, hast da drauf geachtet. Doch, das ist so.
Ah, okay, ja gut, okay.
Aber ansonsten muss ich mal kurz Kai zustimmen, also widersprechen. Ich finde generell, auch wenn das jetzt ein Podcast ist, von wegen, ja, die Baustelle AEW, was gibt's da für Probleme? Das Produkt finde ich persönlich immer noch extrem gut. Also ich habe wirklich Spaß und was auch meine Frau hat super viel Spaß. Wir gucken das immer zusammen und was Kai auch sagt, stimmt. Man hat immer dieses Gefühl, ich will die nächste Show sehen. Das liegt aber mittlerweile eher an der Ansetzung der Matches und weniger an der Story. Aber das ist auch nicht so, dass ich sage, die können es nicht, sondern einfach, die behindern sich selber. Kai findet es nicht so gravierend, dass Ring of Honor so viel Zeit wegnimmt. Ja, ist richtig. Trotzdem behindert es für mich das Booking, wenn halt beispielsweise du erzählst eine Fehde, eine Geschichte um den AEW Tag Team Belt. Jo, dann weißt du als Zuschauer, ey, es geht um diesen Gürtel, den wollen die Tag Teams haben. 20 Minuten später kommen FDA raus mit Ring of Honor Tag Team Belt. Und dann denkst du, ja, aber warum betont ihr jetzt die ganze Zeit hier, das sind die Ring of Honor Champions, ich will einen Champion. Und dann hast du halt ein Match, dann hast du dann kurz einen Eingriff und dann hast du Backstage irgendwas wieder von Ring of Honor. Oder du hast halt New Japan, wo du halt echt das Problem hattest. Die Matches waren richtig cool, der Pay-Per-View war gut, aber das war auf Kosten von mehreren Wochen. Es ging ja auch nicht anders, wo du eigentlich alles abgeschnitten hast. Du konntest kaum eine Geschichte erzählen. Du musstest einfach schnell diesen Pay-Per-View aufbauen, aber du konntest keine eigene AEW-Storyline wirklich erzählen.
Aber ich finde, Forbidden Door muss man ein bisschen ausklammern, weil das ist ja noch mal komplett außerhalb des normalen Produkts. Das steht ja wirklich nur für sich. Und natürlich sind dann da alle
Storylines auf Halde. Ja, aber es ist einen Monat lang.
Ja klar,
es
natürlich, ich bin da ja bei
es
dir.
Es ist halt einen Monat lang. Und natürlich, es steht nicht für AEW repräsentativ, genauso wie Wing of Honor, der Kauf auch nicht repräsentativ ist, weil das machen sie nicht so oft. Aber ich das ist halt mein Problem mit dem. Die Stärke bei AEW ist halt mitunter auch dieses Langzeitbooking, das können sie. Das zeigen sie immer und immer wieder. Aber das geht halt nur, wenn du halt ja dich fokussierst. Das ist halt auch einfach sowohl fokussierst bei der Storyline, als auch fokussierst, worum es geht. Wenn ein Produkt, eine Geschichte einfach ist, wenn jeder die versteht, dann funktioniert das. Wenn ein Produkt einfach ist, dann funktioniert das. Wenn es halt sehr kompliziert wird oder immer mehr Woben da reinkommen und dann, ey, wir haben noch 48 Titel, ach, dann machen wir noch zeitgleich ein Turnier, weil da ist dann auch noch das. Dann nächstes Mal ist noch Battle Royale, da geht's dann um Number One Contender, aber wir haben noch das Ranking, wir haben noch das und das und das. Es ist einfach für mich das Problem, dass dadurch kannst du deine Stärken nicht ausspielen, weil du einfach zu viele Sachen hast, die sich verweben. Und wenn ich als neuer Zuschauer reinschalte, würde ich einfach nur sagen, ist irgendwie richtig cool, aber ich verstehe die Leute noch nicht. Also die Charaktere oder so.
Das
fällt halt runter, weil es geht nur noch um das alles andere, was da reinkommt.
Ja, ja, klar, also da bin ich bei dir. Also das ist ja das, was ich gemerkt habe, gerade als ich eingestiegen bin. AEW belohnt halt sehr stark seine Zuschauer, die lange Zeit oder dauerhaft zuschauen. Und natürlich, es ist immer noch Wrestling, da kann jeder Dummkopf easy einsteigen. Also habe ich ja auch geschafft als Dummkopf. Aber die Tatsache ist, also war ja wie bei euch zum Beispiel, ihr habt ja Hangman gegen Omega noch mal ganz anders gefühlt als ich. Weil ihr da ja auch als Langzeitfans anders belohnt wurdet. Und so ist es immer. Ich sage, klar, jetzt ist es auch anders für mich, AEW zu schauen, als noch am Anfang. Weil ich jetzt verschiedene Sachen kenne und weiß so, ah, okay, das läuft da, der läuft mit dem und das und hin und her. Aber ich glaube, wenn du jetzt einfach so guckst und dann kommen auf einmal jede Woche die raus und auf einmal läuft der mit denen rum, dann kann das schon verwirrend sein für Leute, die da neu einsteigen wollen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Was man auch dem Produkt ankreiden könnte, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist ohnehin jetzt ein Trend, den wir zuletzt gesehen haben. Natürlich auch bedingt durch Forbidden Door. Ich finde auch, dass man das natürlich auf der einen Seite ausklammern muss, weil es eben eine besondere Situation gewesen ist. Zugleich aber sind da auch Storylines mit eingewoben worden, natürlich auch. Wir erinnern uns an Jericho gegen Kingston zum Beispiel, was ja auch eine große Rolle gespielt hat. Dann hat man auch noch so einen Subplot mit eingebaut, im Hinblick auf Blood and Guts mit Claudio Castagnoli und Eddie Kingston, den wahrscheinlich nur 2% der Zuschauer verstanden haben. Zugleich hast du eben diese sehr, sehr Wrestling-basierte Show insgesamt, die zuletzt, wie ich finde, auch nicht nur interessante Storylines gehabt hat. Du hast immer noch so Entwicklungen, wo ich jetzt auch gesagt habe, die mich wirklich abgeholt haben. Also ich mag beispielsweise den Heel-Turn von Christian Cage, die Entwicklung von Luchasaurus, bitter natürlich, dass Jungle Boy verletzt ist an der Stelle, aber auch zum Beispiel die Story mit Chris Jericho und Eddie Kingston finde ich halt mega gut. Also ja, da hat man auch einiges rausgeholt und da ist auch die Emotionalität da. Zugleich merkt man aber auch, dass immer mehr Charaktere so vor sich hin dümpeln und man dann sich drauf verlässt, die catchen halt geil. Ne? Die können halt dann im Ring abliefern. Namentlich zum Beispiel die Lucha Bros zum Beispiel. Ne? Die werden halt immer wieder reingeworfen, die sind auch immer wieder da. Aber so richtig Charaktertiefe ist da jetzt nicht zu spüren. Das haben wir häufiger gehabt, dass da ein bisschen was fehlt, wo man sich sehr auf das Wrestling verlässt. Genauso,
das war aber immer.
Ja.
Das ist für mich typisch AEW, dass du halt immer Teams oder Wrestler geparkt hast, wo über Monate lang nichts passiert ist.
Aber die Fehde, also die Fehde wird ja eigentlich dargestellt durch die Matches natürlich, ne? Aber ja, ich glaube, Lucha Bros auch vielleicht ein bisschen das Promo-Problem, ne?
Haben wir natürlich auch sehr, sehr oft. Und natürlich muss man hier dazu sagen, bevor jetzt irgendjemand das falsch versteht, natürlich haben die Lucha Bros auch große Fehden bei AEW gehabt, natürlich auch gegen die Young Bucks, ne, mit dem großen Cage-Match als Abschluss, was ein fantastischer Kampf gewesen ist, ne? Und auch das Match, beziehungsweise die Geschichte Death Triangle gegen House of Black war ja durchaus ordentlich, hat auch in gewisser Weise eine Charakterentwicklung mitgebracht, von Pentagon zum Beispiel zu Penta Oscuro. Aber vielleicht spricht da auch noch so mein altes Lucha Underground Herz so ein bisschen aus mir heraus. Ich bin der Meinung, dass man gerade aus dem Pentagon, aufgrund dieses Gimmicks, aufgrund dem ganzen Drumherum, da kann man mehr draus machen. Aus den Lucha Bros kann man mehr draus machen. Man kratzt hier nur an der Oberfläche in meinen Augen. Aber
und da auch wieder Verletzungsproblem. Aber nein, ich weiß, was du meinst, aber das ist wirklich normal. Was du halt eigentlich nicht hattest, war das halt, ich finde, die TV-Zeit der Wrestler, die halt gefühlt geparkt sind, ist höher geworden als vorher.
Spür das mal aus.
Ey, ich glaube, es ist immer noch so, dass die Matches alle einen Grund haben. Also das meistens im Nachgang oder vorher ist okay, aber ich verstehe, warum die Matches passieren. Aber es sind halt mehr Matches, wo ich einfach denke, so, das ist nicht so packend. Das ist eigentlich so, kannst du bei Dark bringen. Also jetzt nicht, weil die beiden nicht passen, sondern einfach denke, nee, aber ihr habt doch gar keinen Fokus darauf. Das ist gerade nicht so eine wirkliche Storyline.
Weil das ist übrigens auch das, was ich meinte mit dem, ich kann dann ein bisschen mehr verzeihen, weil dann sage ich zum Beispiel, ja, die Lucha Bros, die unterhalten mich zwar nur durch ihre Matches und auf einmal ist es Penta Oscuro, okay, cool, alles Gute zum Geburtstag. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, Mann, da ist ein Wheeler Yuta, der war mir komplett Latte. Und auf einmal denke ich mir,
oh ja,
das ist ja ein richtig krasser Typ. Und also dann sehe ich so Sachen. Oder auch das prominenteste Beispiel, wo ich immer gesagt habe, ey, du, ganz ehrlich, boah, FTA brauche ich jetzt nicht, gibt mir nichts. Und auf einmal sehe ich FTA und bin so, das sind doch unsere Jungs. Also ich war doch immer Fan von denen. Also, und weil ich dann solche Sachen habe und solche Entwicklungen, dann denke ich da auch gar nicht drüber nach, ob jetzt gerade die Lucha Bros sich entwickeln, weil ich sehe, nee, aber der und der und der und der entwickelt sich und der wächst gerade einfach bei mir persönlich aus Grund XY.
Also ja, es können ja auch nicht alle zeitgleich wachsen. Geht nicht.
Nee, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Aber man hat, wie ich finde, schon gemerkt, dass zuletzt so die Dichte an den großen Storylines, die hat schon ein bisschen nachgelassen im Vergleich zu vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, und da kommen wir wieder zu dem Stichwort, was Kai gerade eben gesagt hat, dass eben die Promotion extrem schnell gewachsen ist. Man hat extrem schnell sehr, sehr viel Talent neu dazugekommen. Man hat auch mehr Druck von außen bekommen, also mehr Augen, die auf das Produkt gerichtet sind, auch mehr Druck, was die Quoten angeht. Was ich übrigens dann auch damit in Verbindung bringe, dass man immer wieder versucht, so besondere Punkte hier zu setzen. Und damit meine ich vor allem auch Stipulationen und auch gerne mal Blut als Faktor hier mit eingebaut hat. Und das ist auch
für mich aber ein Pluspunkt.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, dass wir zuletzt viel zu viel Blut gerade in den Weeklies gesehen haben.
Ja.
Ach, ich kann damit leben.
Also, man könnte generell sagen, dass AEW, wenn wir das jetzt alles einschließen, sehr stark auf Cheap Pops setzt. Sei es zum einen, oh, der blutet, das ist krass, oder oh, da ist das, wo ich jetzt sagen muss, ist weniger geworden, aber das ist das nächste Huge Announcement krass, oder das ist das nächste Debüt krass. Also, dass man da so ein bisschen, wenn man es jetzt negativ sehen würde, könnte man sagen, gerade beim Blut Effekthascherei betreibt.
Mir geht das halt genauso. Ich finde, dass wir Blut zuletzt viel zu häufig gesehen haben. Es hat in bestimmten Konstellationen, ist das ja absolut zuträglich. Wheeler Yuta ist, glaube ich, das beste Beispiel, was wir hier absolut nennen können. Britt Baker auch ein Beispiel, wo das funktioniert hat. Aber man konzentriert sich da sehr gerne drauf und versucht dann eben auch damit so ein bisschen diese Reaktionen zu forcieren, sage ich mal, und diesen jetzt respektieren wir die, gerade bei den Frauen, finde ich, hat man das extrem stark gemacht. Und ich spiele natürlich auch an der Stelle auf das Tag-Team-Match bei Rampage damals an. Tay Conti, Anna Jay, Penelope Ford, The Bunny, was ja aus dem Nichts kam, wo die Fehde, ich sag mal, persönlich gewesen ist, aber wo dann eben dieses Gemetzel, was wir da gesehen haben mit Reißzwecken und Barbed Wire, das kam schon sehr aus dem Nichts. Das hat auch große Wellen geschlagen, aber eben dann nicht ganz so sehr, wie es zum Beispiel bei einer Britt Baker der Fall gewesen ist.
Also da bin ich absolut bei dir. Und also gerade jetzt, um es namentlich zu nennen, gerade bei einem Moxley nervt es mich wirklich. Ne? Also es ist auch wirklich dieser Punkt, wo ich ganz klar sage, ich bin auch vieles gehypt und natürlich wird auch vielleicht Sachen schön geredet, aber ich bin an diesem Punkt, wo ich sage, ich hatte viel mehr Bock, auch da vielleicht ein Kritikpunkt, weil er abgekühlt ist. Ich hatte viel mehr Bock auf Wardlow gegen Scorpio Sky als auf das eigentliche Main Event, John Moxley gegen Brody Lee. Das hat mich nämlich wirklich emotional null abgeholt und es war mir, eigentlich war es mir egal, das Match. Und das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass keiner geblutet hat.
Da habe ich tatsächlich auch mich gewundert. Aber ich glaube, es lag auch daran, weil man jetzt in den vergangenen Wochen so extrem viel Blut gesehen hat. Also ich sage nur, bei Forbidden Door, auch wenn es ja anscheinend eine echte Verletzung bei John Moxley gewesen ist, aber dann natürlich bei Blood and Guts, wo ja sehr viele der Beteiligten geblutet haben und sehr viel geblutet haben, sehr stark geblutet haben. Und auch in den kommenden Wochen bei Fyter Fest werden wir da ja einiges zu sehen bekommen. Das ist auch was man in Zukunft wirklich ein bisschen besser handhaben muss. Sowohl der Einsatz von Stipulationen, AEW muss da wirklich aufpassen, dass man hier seine Zuschauer nicht übersättigt, sowohl mit Gewalt als auch mit den verschiedenen Stipulationen, die eben dahinter stecken. Zum einen, bestimmte Matches wären auch Pay-Per-View-Seller. Blood and Guts in meinen Augen klarer Pay-Per-View-Seller. Hat große Quote gebracht, auch einen Ausschlag nach oben. Nichtsdestotrotz kann man damit auch Pay-Per-Views verkaufen. Gleiches zum Beispiel auch mit dem Match zwischen Eddie Kingston und Chris Jericho. Warum denn sowas nicht auch bei einem Pay-Per-View bringen? Und ob man jetzt zum Beispiel zwischen Wardlow und Scorpio Sky unbedingt hier einen Street-Fight haben muss, weiß ich auch nicht ganz so genau. Klar, American Tap Team, Top Team war dabei, aber so insgesamt war das ja dann doch eher so ein bisschen brav.
Ja, aber das fand ich schon okay. Also bin ich ganz ehrlich. Mit diesem Backstage-Segment, wo gesagt hat, hier, du bist so tough und wir haben ja gesagt, wir hauen uns nicht gegenseitig im Interview. Und wenn du so krass bist, dann sagt Wardlow, ja, komm doch mit all deinen Leuten. Dann sagt Scorpio Sky, ja, komm, dann machen wir No-DQ. Das fand ich schon okay. Gerade weil es dann eben den Moment offen lässt, dass Scorpio Sky mit dem American Top Team rauskommt und hin und her. Das fand ich okay.
Ja. Aber im Match hat es jetzt nicht so den Riesenunterschied gemacht.
Das stimmt absolut.
Also, das meine ich halt eben damit. Aber ist es dann wirklich noch wertvoll? Muss man dann da nochmal so einen Stempel drauf packen? Ich finde mal, ich sag nur, ich dachte nicht, dass ich das als riesengroßes Problem ansehe, sondern mir geht es eher darum, dass man da so ein bisschen drauf achtet, dass das eine Gefahr werden kann, wenn du quasi überall so speziellen Stempel drauf packst, weil irgendwann nutzt sich das eben ganz massiv ab, wenn man jetzt mal die Stipulation allein aus den vergangenen Wochen nimmt. Wir hatten Leitermatches, Battle Royals, wir hatten No-DQ, wir hatten Blood and Guts und was weiß ich noch alles. Ne? Das ist schon extrem viel, was man da rauskommt. Und wir haben noch nicht mal einen Essenswettbewerb bekommen. Mensch, das ist echt eine Frechheit. Aber das ist sowas, wo ich sage, entschuldige David, ich wollte gerade noch den Punkt zu Ende. Das zielt halt eben extrem auf diese smarte Wrestling-Bubble ab, die sowas natürlich geil finden. Vielleicht ist da nicht so viele das Blut mögen, aber ich glaube, dass viele eben auf diese Stipulationen abfahren und sich davon triggern, weil sie das gerne bei irgendwelchen Wrestling-Spielen nachspielen würden. So, David, jetzt du.
Bin ich nicht ganz dabei. Ich glaube, bei den die Stipulationen sind weniger an sich das Spektakel oder das, was zieht, auch ob eine Ankündigung ist, dass es jetzt blutig wird oder so, wäre es kein Grund einzuschalten. Es ist halt eher die Konstellation von allem. Wenn ich halt weiß, okay, da sind die Young Bucks gegen Jungle Boy, Luchasaurus und die sind alle in einem Ring und dann macht daraus ein Leitermatch, jo, dann natürlich kriegst du mich, in der Konstellation will ich das dann sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber es ist halt immer das Große und Ganze. Ich wollte aber jetzt eigentlich noch mal ganz kurz zurückspulen, weil das halt gesagt zu Recht, dass dir gerade ein bisschen vom Gefühl her die Anzahl der großen Storylines zurückgegangen ist. Aber da nehme ich mal AEW einfach mal in Schutz. Da können die nichts für. Weil das ist einfach, was jetzt gerade, und ich springe mal ein bisschen an, Verletzungspech dazu kommt.
Ja.
Du musst das mal realistisch sehen. Okay, du hast halt einer der besten Storyline-Erzähler ist halt einfach gerade nicht da mit MJF. das ist eh schon ein Umstand, mit dem du wahrscheinlich nicht so gerechnet hast, dass es so schnell passiert. Okay, dann hast du halt deine Pläne. Hey, CM Punk, unser Champion. Du hast ja immer im Kopf, was in den nächsten Wochen passieren wird. Du, da erzählst du deine großen Geschichten. Jo, bumm, weg. Dann baust du ein Stable auf, wo Brian Danielson da ist oder auch was erzählen willst. Dann so, okay, müssen wir ersetzen. Also muss wieder ein Debüt her. Und wir müssen das wieder anders machen. Oder vielleicht hat man was anderes vor. Dann hast du halt einen Kenny Omega, der die ganze Zeit weg ist. Du hast dann halt bei den Tag-Teams eine Storyline, die eigentlich hindeutete, dass es halt eigentlich sowohl gibt es halt den Heel-Turn von Christian Cage, aber zeitgleich sollte eigentlich dann noch die Hardys gepusht werden, sollte anders aufgebaut werden und das weißt du nicht, weil auf einmal Jeff Hardy halt so einen Scheiß macht. Und das kannst du halt
weiterziehen. Kann ja keiner mit rechnen.
Nein, aber mal ehrlich, es ist einfach gerade so.
Ja.
Es sind sehr, sehr viele große Namen gerade einfach bumm auf einmal weg.
Ja,
absolut. Das mitten in der Planung und das ist einfach doch sehr schwer und da rauszukommen, da bin ich eigentlich gerade eher beeindruckt, dass es trotzdem gut funktioniert.
Da ist wiederum der Vorteil, dass man ein großes Roster hat. Ne? Wir haben lange Zeit gemotzt und man hat viel zu großes Roster und ist das ein Riesenproblem. Jetzt letztlich zahlt sich's aus, dass man das dadurch quasi kompensieren kann. Wenn man jetzt da weniger geholt hätte über die vergangenen Jahre, dann hätte man da wahrscheinlich auch größere Probleme gehabt. Klar, Verletzungspech gibt's immer. Die Frage ist, Kai, inwiefern ist denn vielleicht auch ein bisschen dieses Verletzungspech der Stilausrichtung hier von AEW geschuldet? Also klar, die wrestlen nicht so oft wie bei WWE, zugleich aber stehen sie länger im Ring, zugleich sind die Matches härter, die Aktionen im Ring sind deutlich härter und stiffer. Kann das auch damit reinspielen?
Ja, wir hatten es ja letztes Mal auch schon mal in einem Podcast kurz angeschnitten. Und ich glaube, da waren wir uns ja auch einig, dass da viele verschiedene Sachen zusammenkommen. Ne? Also natürlich, sie wrestlen weniger, was ja erstmal gut ist, was ich auch gut finde. Aber sie wrestlen natürlich schon deutlich härteren Stil. Ne? Und wir haben es ja auch schon mal häufiger gesagt, ja, da sieht zwar eine Aktion krass aus, aber ach du meine Güte, stell mal vor, da passiert XY. Ne? Und letztendlich verletzen sich dann immer bei den Aktionen, die komplett safe aussehen. Also dann, weil, und das meine ich nämlich, da kommt auch die Komponente hinzu, es kann auch leider sehr viel Pech sein, ne? So, Mann, Punk verletzt sich irgendwie am Fuß. Ja, kann ja keiner mit rechnen. Klar, eine Gehirnerschütterung ist nochmal was anderes. Das kommt dann im Match, aber das, also, da kommen ja so viele Faktoren. Und natürlich auch gerade Brian Danielson, der will ja auch und der hat ja auch Bock und der will auch die dicken Dinger machen, ne? Und ja, das, also sind so viele verschiedene Sachen. Dann Adam Cole, dann, der arbeitet durch eine Verletzung durch eine, ich meine, das war eine Schulterverletzung, wenn ich mich nicht irre.
Jo.
Wo er zuvor angeschlagen war. Und auf einmal sagen also alle, ja, den muss man doch schützen, das kann nicht sein, AEW, Tony Khan. Und auf der anderen Seite stehen wir alle und sagen so, Mann, Cody Rhodes, der ist komplett blau. Geil, oder, dass der kämpft. Also, das macht
Respekt.
Ja, also,
zum Sterne.
Der ist ein richtiger Mann geworden. Also, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Und dann, also, da kommen so viele verschiedene Sachen hinzu. Also, ich glaube, man kann das nicht nur an einer Sache festmachen. Ja, die wrestlen härteren Stil. Das würde ich jetzt mal ganz subjektiv sagen, ist gefährlicher. Aber gerade beim Wrestling, also hier die Verletzung, die Rollins da komplett aus dem Spiel genommen hat, das war einfach so eine, diese Vorbereitung in seine Buckelbomb, was der 80 Milliarden Mal schon gemacht hat. Und auf einmal reißt sich dabei das Kreuzband. Also, ne, das meine ich eben mit dem, da kann auch sehr viel Pech dazu kommen. Ich will jetzt gar nicht genau sagen, ich bin mir ziemlich sicher, man kann nicht den Finger auf einen Grund legen und sagen, deswegen sind sie alle verletzt. Weil auch WWE hat ja gerade ein Verletzungspech.
Ja, es wäre vor allen Dingen eine gefährliche Diskussion oder Fragestellung, finde ich. Weil das ist der falsche Weg. Das ist ja quasi vorwurfsvoll, wegen, ja, der müsste safer worken. Aber man muss halt an der Art der In-Wing-Work arbeiten. Aber die allermeisten Verletzungen, das kann man ja sagen, wenn irgendwie bei den besonderen, schweren Moves das passieren würde. Aber es ist halt immer bei den kleinen Dingern, wo du einfach, wie Kai schon richtig sagt, einfach denkst, ja, das ist safe, habe ich 4 Milliarden Mal gesehen, 4 Milliarden Mal gemacht. Dabei passiert es nicht. Ja, Superkick verteile ich im Monat 48.000 Mal, pum, dieses Mal war falsch.
Hier so wie Santana, der macht einfach so ein Urinagi und ist verletzt.
Es passiert halt einfach.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Wenn es irgendwie Verletzungen werden, wo ich wirklich sage, okay, zum Beispiel Gehirnerschütterung, weil wir hatten vor so übelste Schläge mit dem Stuhl. Da würde ich das verstehen, da würde ich sagen, jo, das geht nicht. Oder ja, nach dem letzten Hardcore-Match, Verletzung genau da, wo die Waffe eingesetzt wurde, ja, kann ich verstehen. Aber es sind halt immer blödesten Sachen passiert.
Ja, und wie gesagt, Wrestling und Verletzungen, das geht leider Hand in Hand. Und ich glaube, auch Meller hat ja mal gesagt, wir als Zuschauer, wir kriegen im Endeffekt ja nur die schweren Verletzungen mit, ne? Also wenn dann wirklich jemand ausfällt, aber auch die Masse an Blessuren, die jeder Wrestler, jede Wrestlerin quasi mit sich rumschleppt und mit dem man kämpft, die bekommt man ja gar nicht mit. Also Verletzungen gehören da dazu. Ich wollte das auch so ein bisschen hier mit reinbringen, weil das war eben auch eine Frage, die ich auch gelesen habe, ne? Ob das da mit dem Stil zusammenhängt. In gewisser Weise, gerade was so bestimmte Aktionen angeht, natürlich Headdrops zum Beispiel sehen wir häufiger bei AEW, als wir
das
bei
unnötig viele Piledriver, genau sowas.
Genau, solche Sachen. Also da muss ich finde, da geht's auch nicht unbedingt jetzt darum, irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern mir geht's eher darum, dass man da auch sagt, wo soll dieser Weg dann quasi hinführen, ne? Wir haben auch gesehen, wie Sammy Guevara nach seinem Sturz aussieht, ne, mit Cuts und Bruises und ich weiß nicht was, alles schwierig, ne? Aber die Verletzung, die wir jetzt derzeit haben, da sieht es eher tatsächlich danach aus, als ob es einfach, ne, bei Kenny Omega ist es Verschleiß, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Das ist eine Masse an Verletzungen, die er sich über die Jahre hinzugezogen hat, aufgrund des harten Stils, aufgrund des Schedules, den er sich selber auferlegt hat, auch aufgrund des eigenen Anspruchs, den er für sich selbst auferlegt hat, hat er ja gesagt, ne, dass momentan diese Reha, die er da vollzieht, dass das kein Spaß war und dass er, wenn jetzt noch eine schwere Verletzung nochmal dazukommen würde, dass das womöglich gewesen sein könnte. Und bei Bryan Danielson hat jetzt zum Beispiel auch Dave Meltzer gesagt, dass er sich wirklich auch große Sorgen darum macht. Wir kennen Bryan Danielsons Geschichte mit Gehirnverletzungen und beziehungsweise Gehirnerschütterungen. Und der sagt dann auch so, ja, er ist jetzt schon seit 5 Wochen raus. Hoffen wir mal, dass das nicht wirklich jetzt dann der nächste Punkt sein sollte. Ne? Also, es ist eine schwierige Kiste. Es ist auf der einen Seite Pech, auf der anderen Seite finde ich auch, auch hier Adam Cole mit angeschlagen im Match. Wir haben das immer wieder gehabt. Und das ist ein Problem des Wrestlings, glaube ich, im Allgemeinen. Ne? Natürlich, die Wrestler wollen dann auch in den Ring steigen und die wollen das durchziehen.
Aber das hast du bei allen Sportarten der Welt. Ja. Es gibt keine Sportart, wo das nicht so ist. Wahrscheinlich Golf, aber selbst da würden die es wahrscheinlich machen. Also, es ist bei jeder Sportart so.
Ja, also, das ist halt echt eine schwierige Kiste. Und Verletzungspech hat gerade überall zugeschlagen. Wir haben die Geschichte mit Big E mitbekommen. Er ist jetzt seine Halskrause los, aber irgendwie heilt das dann trotzdem nicht alles richtig gut. Ne? Das war aus einer Aktion heraus, die auch schon diverse Male durchgeführt worden ist. Also, Pech, ein bisschen schlechtes Timing manchmal auch und solche Geschichten. Kommt halt eben alles zusammen und da möchte ich auch niemandem was Böses tun, weil, wie schon gesagt, das ist es dann auch nicht. Na, aber wir haben trotzdem noch ein paar Kritikpunkte, die wir hier diskutieren sollten. Also den Punkt mit den Storylines haben wir vielleicht hier schon angesprochen. Wie seht ihr denn aktuell den Einsatz der ich sag mal, bewährten Talente? Wir haben viele Neuzugänge, viele große Gesichter. Wir haben wieder einen Jon Moxley als Champion. Gegenüber den Leuten, die vielleicht on a rise gewesen sind, so nenne ich es einfach mal, also Aufsteigern, Leuten, die vielleicht noch nicht bei WWE ein großer Name gewesen sind, die nicht woanders schon ein großer Name gewesen sind. Es wird häufig darüber diskutiert, ob AEW sich zuletzt einfach zu sehr auf diese Neuverpflichtung konzentriert hat und dazu sehr den Fokus draufgelegt hat. David, wie siehst du das?
Schwierige Nummer, weil ich kann das nicht pauschal beantworten. Es ist halt, natürlich, das Roster ist halt sehr voll mittlerweile und du bist halt in der Findungsphase so gesehen, weil wenn jemand reinkommt, musst du halt erstmal schauen, was mache ich mit denjenigen, was mache ich mit den anderen. Also du musst dich auf immer mehr Leute konzentrieren, deine Pläne forcieren. Ich finde, du hast halt, das ist so ein Spiel, was du nie richtig gewinnen kannst, wo es halt ums Ausbalancieren geht. Ein Wardlow zum Beispiel, ja, den hast du halt aufgebaut zum Superstar. Vielleicht hast du noch anderes vorgehabt, als dann MJF auf einmal weg ist. Und dann musstest du jetzt mal schauen, okay, was machen wir jetzt mit ihm anschließend? Und dann war's wieder der typische AEW-Weg. Okay, erstmal ein bisschen parken und danach. Dann versuchen wir den pushen. Aber das muss man dann durchziehen. Und Sammy Guevara, der hat eigentlich den Push bekommen, aber ist eigentlich selber gescheitert, weil es hat dann nicht funktioniert. Und dann hast du ihn wieder jetzt in den Jericho-Kurs gepackt. Ich finde, wichtig ist, dass halt nicht die Leute, die frisch reinkommen, direkt irgendwie was Großes gewinnen oder allein den Fokus haben. Das ist mir sehr wichtig. Und den Weg macht man für mich momentan relativ gut. Zum Beispiel in FTA, das klingt jetzt halt komisch. Ich weiß, die waren bei WWE, bei NXT und so weiter. Aber für mich sind das mittlerweile halt AEW-Guys, gefühlt. Und den Weg musst du halt schaffen, dass halt die Leute, die dazukommen, mit ja, emotional halt zu dir zugeordnet werden. Das ist ein schwieriger Weg, aber ich glaube, das schafft man schon. Man ist aber halt eben bei diesen Ausbildungsszenen, das klappt halt nicht immer. Ein Adam Page zum Beispiel als Champion, schwierig, da war einfach, hat auch nicht so geklappt. Aber ich finde auch, ein Adam Cole ist bislang, klappte nicht so, dass man den integriert hat, sondern er fühlt sich auch noch immer ein bisschen wie fremd an. Und die Frage ist halt, wie du da rangehst. Es ist halt, ich glaube, wir müssen uns sehr gedulden gerade. Das ist einfach ein langer Weg, weil das sind so viele Leute. Du musst jetzt erstmal schauen, was mache ich mit wem. Und nur ein Langzeitbooking zahlt sich aus. Und deswegen.
Weißt du, was mir, oder wisst ihr, was mir zuletzt wirklich übel aufgestoßen ist? Dass man Leute hier mit reinwirft, die aber eigentlich viel zu selten vernünftig vorstellt. Wir haben jetzt diese Woche das Debüt von Rouge gesehen, zum Beispiel. Und man weiß trotzdem nicht genau, was will der mir eigentlich darstellen? Und
passt das zu Andrade?
Das ist genau. Und das finde ich, das hat man über die Jahre immer wieder gemacht. Man hat halt eben dieses Debüt genommen und hat dann gesagt, so hier, krass, oder? Und danach kam aber dann erstmal nichts. Und diese Entwicklung hätte man viel früher anstoßen können und hätte viel früher klar machen können, ach übrigens, das ist der und das ist die. So sind die ausgerichtet. Das ist dieser neue Twist, den wir vielleicht auch dem Charakter geben, den wir dem Wrestler geben, den wir dem Gimmick geben. Auch das fehlt mir hier und da ein bisschen. Ich finde jetzt mit Claudio Castagnoli hat man es jetzt allein durch die Hinzunahme zum Blackpool Combat Club ganz geschickt gemacht, dass man ihn so ein bisschen aus dieser Cesaro-Section, ne, pun intended, dass man ihn da so ein bisschen rausgeholt hat. Dass man gedacht hat, so, nee, der ist jetzt halt hier so ein krasser Typ, ne, und der ist jetzt nicht mehr der, der vorher gewesen ist, sondern der ist jetzt ein bisschen anders. Das hat man da ganz gut gemacht. Zugleich hat man aber auch sehr viele Charaktere, die so sehr in ihrer alten Manierismen verhaftet sind. Wo man drauf pocht, ach ja, die musst du doch kennen, die kennst du doch von damals. Und Jericho zeigt, wie sehr zum Beispiel diese Wandlungsfähigkeit wichtig ist. Das schafft man aber nicht bei allen. Zum Beispiel deswegen ist mir auch eine Toni Storm momentan ziemlich egal, weil
Aber Toni Storm ist für mich das Beispiel, wo ich einfach sage, ey, du kriegst die Zeit und nutzt die nicht. Und du kriegst verdammt viel Zeit.
Ja, aber da fehlt mir halt eben auch eine Ausrichtung. Da fehlt mir eine kreative Ausrichtung.
Ja, aber da liegt es denn da unbedingt an AEW oder ist es halt einfach auch mitunter der Person, die das macht?
Ich
finde die irre langweilig. Auch bei Promos weiß man, dass die Wrestler sehr, sehr frei sind. Komplett frei sogar, wenn du möchtest.
Ja, aber da ist wiederum dann der Punkt, wenn man merkt, das funktioniert nicht, und das klappt mit den Promos nicht, die haben doch Leute wie den CM Punk, wie einen Regal, wie Jericho, dann nehmt die halt zur Seite und übt mit denen und denkt euch was aus und gebt denen eben nicht nur freie Hand, sondern hier und da, das haben wir auch schon bei WWE angesprochen, hier und da ist es absolut sinnvoll, wenn man Talent auch an die Hand nimmt, weil denen eben nicht immer diese Kreativität und auch diese Wortgewandtheit gegeben ist. Manche brauchen dafür eben eine Hand, die sie leitet. Und ich glaube, Toni Storm ist da massiv wichtig für. Toni Storm hat früher immer einfach mit diesem Kämpferin-Gimmick funktioniert und hat damit überzeugt. Da hat man sie aber auch nicht jede Woche gesehen, sondern da war sie halt in den Promotions dann vielleicht hier und da mal einmal im Monat da. Aber wenn man sie jetzt jede Woche sieht, nutzt sich die eben mit ihrem puren Babyface-Charakter extrem schnell ab. Und da, glaube ich, muss man mehr Leitung. Und das kreide ich wiederum so ein bisschen Tony Khan vielleicht auch an, dass er den Wrestlern und Wrestlerinnen vielleicht ein bisschen zu viel Freiheiten lässt und da nicht mehr einschreitet und vielleicht auch die erfahrenen Wrestler nicht ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt und sagt, ach hier, guck mal, kannst du da vielleicht mal?
Ja, also aber das Problem mit Tony Storm würde ich sogar auf die komplette Women's Division beziehen, ne? Weil das ist ja schon, wie wir gesagt haben, da gibt's ja kaum wirkliche Charaktere außer einer Britt Baker. So, klar, das ist eine Serena Deeb ein bisschen mehr aufgebaut. Die hat dann auch eine okaye Promo gehalten. Aber sonst so, also selbst als Champion, eine Thunder Rosa ist egal, eine Nyla Rose ist egal, also, das ist so generell das Problem der Women's Division. Und natürlich haben sie auch ihre Promos, aber sind wir mal ehrlich, das sind immer irgendwelche Backstage-Segmente mit vier Frauen. Und wo sie dann sagen, ja, du und komm, Tag-Team-Match bei Rampage.
Schöne Grüße an die Belly-Section an der Stelle.
Ja. Und wenn es vor der Bühne ist oder vor Publikum, wie bei Thunder Rosa und Serena Deeb?
Ja, dann ist einfach auch schrecklich.
Ja, aber das meine ich halt, es ist die Leute, die müssen entsprechendes Talent vielleicht auch mal manchmal mitbringen. Ja.
Ja, aber du musst halt auch fördern. Also das ist auch das, was mir so ein bisschen fehlt.
Und ja, aber wenn man das mal passiert ja nicht. Du kriegst in den Interviews immer wieder zu hören von irgendwie so, hey, Backstage, dann ist es so, da kann ich mir Tipps von XY holen und derjenige kann mir auch helfen bei der Promo. Oder ich höre auf den. Die machen das ja anscheinend. Und du musst es halt auch mal umsetzen. Oder irgendwie, du siehst es doch auch bei manchen Wrestlern oder Wrestlerinnen, wo du einfach merkst, okay, diejenigen, die arbeiten an ihrem Charakter. Die wollen da was ändern. Manche geben sich halt eher zufrieden, wo du halt einfach merkst, okay, die stagnieren und über Jahre, egal welcher Liga, ob WWE oder sonst was, ist bei AEW halt vielleicht genauso. Es gibt einfach manche Wrestler, da ist das nicht drin.
Es ist halt echt eine schwierige Kiste, ne? Aber ich finde, dass man zuletzt, um auf den eigentlichen Punkt hier zurückzukommen, wir waren ja an dem Punkt etablierte Stars gegen neue Stars, da hat man schon gemerkt, man hat dadurch, dass eben so viele neue Namen dazugekommen sind, hat man schon so hier und da ein bisschen den Draht verloren, ne? Und wir haben gerade schon ein paar Namen angesprochen, die sind immer noch da, ne? Aber haben vielleicht nicht ganz diesen Punkt erreicht, den man hätte haben können. Ich finde, Wardlow hat man hat jetzt wieder die Kurve gekriegt. Also jetzt der Titelwechsel und auch der Moment, den man ihm gegeben hat, ja, mit dem Konfetti, mit dem großen Drumherum, das finde ich, das hat man gut gemacht. Also er wirkte wie ein Star in dem Augenblick. Und da hat man ja so ein bisschen Angst vor, nach der ganzen MJF-Geschichte, dass er da eben im Nirgendwo versacken könnte. Ich finde, da hat man jetzt nochmal die Kurve gekriegt und hat gezeigt, so ja, das ist der, mit dem wir in die Zukunft gehen wollen. Jetzt wünsche ich mir, und damit kommen wir so ein bisschen auf das Thema Titel, ich glaube, das ist auch was David nochmal ansprechen wollte.
Ich würde auch noch gerne was dazu sagen, wenn ich
übergangen werde. Entschuldigung, ja, dann mach du nochmal. Ja.
Also, aber noch zu Wardlow, da wird jetzt wieder schwierig, das altbekannte Problem, Face Champion. Mal gucken, ne? Also das ist ja, das hat es auch bei einem Sammy Guevara, das hat es auch bei einem Darby Allin oder sowas, also das hat es auch ganz natürlich bei einem Hangman, das ist das Problem. Wie bleibt ein Face Champ
interessant? Rosa.
Genau, Thunder Rosa. Weil Olaf sagt, nee, die müssen immer jagen. So die so wenn der Champion ist, dann ist es zu früh, weil der muss immer noch jagen. Das ist immer so das Olaf-Argument.
Ich finde, der muss nicht immer jagen. Also bei Wardlow, der ist jetzt an dem Punkt, dass der jetzt den Titel hier holt, ist für mich absolut logisch, weil das der ist diese Kulmination eigentlich daraus. Diese Geschichte mit MJF, die ist vorbei. Der Titel etabliert ihn quasi jetzt an der Stelle. Also, das ist richtig, ne?
Natürlich, ich wollte den Gig aufgreifen, weil das hattest du auch letztens irgendwann wieder in der Money in the Bank Review gesagt, mit irgendjemand muss aber jagen. Deswegen, ich weiß, ich wollte es nur noch mal aufgreifen.
Ja, aber manche Charaktere sind halt besser als Jäger.
Ja, das natürlich, aber so, wie gesagt, so, du kannst halt nicht immer jagen, ohne dann bist du ja nie Champion, ne? Also.
Oh, willkommen bei Headlock, dem Jagd-Podcast.
Genau. aber hier gerade zu den etablierten Stars, also, ich finde, das ist halt 50-50, ne? Also, ist zum einen die Sache, man muss nicht jeden vorstellen. Ich meine, wenn jetzt so ein Adam Cole kommt, dann sagen, ja gut, ist halt Adam Cole, das wissen jetzt schon die meisten. Und jetzt, wie wir gesagt haben, AEW ist eben für den harten Kern da. Also jetzt auch so ein Bryan Danielson muss jetzt auch nicht zwingend vorstellen. Aber mein Problem ist trotzdem weiterhin, ich mag einen Cesaro, beziehungsweise ich mag Claudio Castagnoli. Ich finde, das ist ein guter Typ. Das ist witzig, weil er spricht Deutsch, dann kann der deutsche Werbung machen. Das ist ganz lustig. Vollkommen okay. Und ich mag auch seine Rolle im Blackpool Combat Club. Aber eigentlich brauche ich ihn da nicht. Weil, also eigentlich bin ich vollkommen cool mit Danielson, Moxley, Yuta, vollkommen okay. Und es klingt ja auch so, als wäre das Ganze aus der Not geboren, als hätte man ihn eher für eine Ring of Honor Show geplant und dann ist Danielson ausgefallen, jetzt holt man ihn da rein. Aber ob ich ihn jetzt wirklich die ganze Zeit im AEW-Produkt brauche, wie gesagt, auch wenn ich ihn mag, eine Notwendigkeit sehe ich da eigentlich nicht. Weil ich dann da schon sage, nimmt er nicht vielleicht Leuten das Spotlight weg, die es eher gebrauchen können? Müssen wir jetzt zwingend Jake Hager gegen Castagnoli sehen?
Das ist ein geiles Match, ja. Alter.
Und also, das ist da so ein bisschen mein Problem. Also, Adam Cole, sage ich, klar, macht Sinn. Also, dass du dann gesagt hast, komm, ich mache nur die Sammlung voll und hole auch noch einen Kyle O'Reilly und hole auch noch einen Bobby Fish. Für die große Fehde, die wir uns immer gewünscht haben, die jetzt ja auch erstmal auf Eis liegt, Grundverletzung, das ist vollkommen okay. Aber es ist trotzdem so, dass man dann gesagt hat, ich kauf und die neuen krasseren sind da und ich kauf. Und es ist halt immer noch so, Malakai Black ist immer noch egal. Wo ist eigentlich Julia Hart an der Stelle?
Die ist da.
Ah, dann ist gut.
Ja, dann, aber auch da, ne? Da ist auch danach, ja, nach dieser Transformation
passiert. Also gar nichts. Das ist ein bisschen
Die ist jetzt böse, so jetzt, ja, aber so richtig.
Genau. Und auch ein Andrade, klar, der hat seinen Rouge noch dabei. Aber, ne? So, Packard hat jetzt ja immerhin seine Rolle gefunden, dass er sagt,
ich fliege einfach um die Welt und catch überall um mein Belt. Also, das ist ja auch okay und ich gönn's ihm auch. Aber du merkst es eben, ja, wir konnten uns immer so ein bisschen nach oben kaufen, ne? Und ich glaube auch bei vielen, die sagen, oh Mann, so ein Miro und der Redeemer hat mir richtig gut gefallen. Das ist mir persönlich auch immer noch komplett egal. Und da hast du gemerkt, oh, jetzt können wir aber die nächsthöhere Talentriege kaufen. Und die holen wir eben auch. Und dadurch fallen dann welche hinten über. Und natürlich ist es jetzt von Vorteil, dass du viele Wrestler hast und dann irgendwie Ausfälle kompensieren kannst. Ich finde aber trotzdem noch, eines der größten Probleme ist immer noch das volle Roster. Und ich glaube auch, wenn irgendwann weiter Verträge auslaufen, werden auch weiter große Namen eingekauft. Da, also dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und das
ja, wird, wir sehen es jetzt ja schon, dass immer mehr Verträge auslaufen und dass die dann auch einfach gehen. Also jetzt zuletzt war es ja auch bei Colt Cabana, da hat ja wohl der Lockerroom gesagt, hier, behalt den mal, den brauchen wir ganz dringend für die Zusammenhalt und für die Stimmung im Roster. Aber dass da jetzt zuletzt dann bestimmte Talents gegangen sind, Marco Stunt und
Stu Grayson
zum Beispiel.
Nummer 5, genau.
Ja, ne? Ja, genau, 5, ja. Und ne, da sind wir ehrlich, das sind gute Wrestler alles, aber die machen halt keinen Unterschied.
Klar, natürlich, da muss man jetzt auch nicht, also dann lese ich ja manchmal im Discord, oh, das originale AEW, so, ja, komm, lass mal die Kirche im Dorf, ne? Also, so, natürlich, die sind witzig und gerade so Dark Order ist auch witzig bei BTE, so, das mag ich ja auch ganz gerne. Man muss aber irgendwo Kosten-Nutzen sehen. Also man kann nicht alle behalten und wir haben immer gesagt, irgendwann kommt die Zeit, da laufen die Verträge aus und man muss auch nicht jede Entscheidung verstehen, mit wem dann verlängert wird, wo die Option gezogen wird, aber gut, dafür sind wir ja auch nicht da. Nur trotzdem, ich bleibe dabei, eins der größten Probleme ist aber noch das große Roster und dann das große Namen nachkaufen, einfach nur um zu sagen, guck mal, wir haben jetzt Claudio Castagnoli und dann sagen wir alle, oh Mann, ist ja cool, ne? Aber unabhängig davon, dass wir keine Zeit hatten, ich wäre jetzt nicht aufgesprungen, hätte gesagt, Olaf, lass unbedingt Breaking News Video machen, weil Claudio Castagnoli ist da.
Hatten wir kurz überlegt.
Ja.
Also ich zumindest.
Und da
hatte ich keine Zeit.
Ne, aber ist ja eben wirklich so. Wenn jetzt der Fiend vor auftaucht, würde ich sagen so, ach du meine Güte, alles schon liegen lassen, spring vor die Kamera. Das ist was anderes.
Ja, aber, das stimmt. Ne,
also das ist ein bisschen das Problem, weil dann werden, mit allem Respekt, aber da werden wieder irgendwelche Mitkader gekauft und da muss man wieder ausrasten, wenn sie da sind, auf einmal schwimmen sie wieder mit und das Roster ist nur noch voller.
Wobei man da auch, glaube ich, abwarten muss, wie das eben mit Ring of Honor weitergeht. Also ich glaube, man hat auch vieles Talent, was man dann da rüberpacken wird. Also Samoa Joe beispielsweise sehe ich ja ganz massiv als jemand, der dann eher Richtung Ring of Honor gehen wird, da wrestlen wird und da aber vor allem auch eine verantwortungsvolle Rolle übernommen wird. Also so als ein Punkt zum Beispiel. Und das ist eben auch so ein Ding, was wir jetzt natürlich in diesem Jahr haben durch Ring of Honor. Noch mehr Talent, was wir jetzt auch zum Beispiel bei Rampage sehen werden. Wir sehen Jonathan Gresham da die Gruppierung um Tully Blanchard herum und sowas. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag auf, muss ich dazu sagen. Ich weiß zwar, was bei Rampage passiert ist, aber ich will weder meine lieben Mitpodcaster hier spoilern, noch möchte ich dann eben euch spoilern, falls ihr das dann eben zum späteren Zeitpunkt seht. Deswegen lasse ich einfach mal so allgemein dahingestellt, was da passiert. Aber ich glaube, dass da eben gerade wieder, da sind wir wieder bei dem Problem mit den anderen Promotions, ne? Da ist noch viel, was jetzt quasi warm gehalten wird, um auch eben vielleicht möglichen Sponsoren der TV-Station, wer auch immer da zukünftig Ring of Honor präsentieren wird, um denen quasi auch zu sagen, hier, das ist übrigens unser Talent, das wollen wir da einsetzen. Das bringt Reaktionen und das setzt Leute in die Arenen hier, ne? Und das dürfen wir nicht vergessen. Und da geht halt sehr, sehr vieles Hand in Hand. Und ich freue mich drauf, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil Ring of Honor wieder geregelt weiterläuft und das AEW-Roster ein bisschen aufgeräumter wird, dass man wieder eine klare Trennung hat zwischen Ring of Honor und AEW und nicht alles so auf einen Haufen hat.
Ja, absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist auch das Hauptziel meiner Meinung nach, dass du das mal vernünftig trennst. Also es wird immer Cross-Promotion geben, aber da muss eine gewisse Trennung hochgezogen werden. Und weil wir noch vorhin über Verletzungen gesprochen haben, ich habe auch gerade noch gelesen, dass jetzt der NXT UK-Title von Ilya vacated wurde.
Ach du Scheiße, ja, echt?
Weil er auch verletzt ist. Was halt auch sehr schade ist. Du bist halt der Typ, der Walter besiegt hat. Ich kann es sagen, weil das war noch Walter zu dem Zeitpunkt. Und jetzt muss er den Title vacaten. Übrigens, Spoilerwarnung, kann sein, dass das noch bei NXT UK passieren wird.
Ich find's gut, dass du Spoilerwarnung sagst, nachdem du es ausgesprochen hast.
Ja, aber gibt ja Leute, die hören Podcast wie so ein Manga von hinten nach vorne oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist auch sehr schade, also ein weiterer Typ, ne, und ist echt ärgerlich. Ja. Außerdem ist es uns Ilya.
Ja, das sowieso. Wo waren wir noch? Was hatten wir noch? Wir haben noch den Punkt Titel, glaube ich. Da wollte David drüber sprechen. Ich glaube, da können wir jetzt drüber springen, oder?
Ja. Es ist, glaube ich, sehr angeschlossen an euch. Also ich sehe halt wirklich, ich sehe noch nicht mal die Rostergröße als das Hauptproblem, sondern halt, wenn Ring of Honor wieder läuft, dann wird das sich eh entschlacken. Die Masse ist für mich auf jeden Fall nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist für mich dieses Verwässern des Produktes. Das heißt, Wing of Honor Storylines mit einbeziehen, Titel mit einbeziehen. Nochmal, ich fand Forbidden Door super, aber es gehört halt einfach zu dem Gesamtding nochmal dazu. Dann hast du halt einen Monat lang Storyline mit New Japan. Und wenn du vorher dich auf dich fokussiert hättest, wäre das kein Problem. Aber du bist halt eh schon ein bisschen verwässert und dann kommt das halt wieder dazu. Und das ist dann schwierig. Und wenn dann halt, ich bin der Meinung, und es ist eigentlich immer das Erfolgsrezept, mach nicht zu viel, sondern konzentriere dich auf das, was wichtig ist, und mach das dafür umso besser. Und bei AEW, ich finde, wir haben viel zu viele Titel. Mich macht das absolut wahnsinnig, weil ich möchte nicht, dass AEW irgendwann in die Richtung abdriftet, dass man halt sagt, in der Fehde, worum geht es da? Um den Titel. Ja, aber was war denn die Motivation? Ja, der Titel. Ich kam raus und wollte den Titel haben. Das darf nicht passieren. Und vor allen Dingen, nehmen wir beispielsweise Tag Team Belts. Gerade in der Anfangszeit, es gab halt nur einen Gürtel. Und das ziemlich lange. Und das war für mich so das Nonplusultra für Tag Team, wo ich einfach dachte, dieser eine Belt, die anderen sind eigentlich egal. Es geht hier eh nur um diesen einen. Ich weiß genau, jedes Tag Team, egal welches hier ist, will diesen Belt haben irgendwann. Und jetzt hast du halt einfach teilweise manchmal drei Belts in der Show gesehen.
Gut, aber wegen anderen Promotions, wegen dieser
Koop-Geschichte. Genau, wegen anderen Promotions. Ja. Das verwässert für mich als Zuschauer. Also stell mal vor, ich schalte ein, als jemand, der nicht so oft reinguckt, der schon ein bisschen Ahnung von Wrestling hat, und sehe einfach in einer Dynamite-Show drei Tag Team Belts.
Ganz kurz dazu. Moment. Ich gucke jetzt ja seit September AEW, ne? Ich habe bis heute nicht gecheckt, warum Ricky Starks immer mit diesem dummen FTW-Belt rumrennt.
Der Belt wurde ja damals reingebracht von Taz, auch hier um Team Taz quasi zu fördern. Und vor allem ging der damals ja an Brian Cage. Und dann ist er eben auf dem Wege irgendwann bei Ricky Starks gelandet. Aber letztlich, er hat ja keine Bewandtnis. Ich meine, der wurde ein paar Mal verteidigt und genauso wie bei der ECW damals. Der ist, wie ich finde, das ist nur Deko. Das ist Deko und ein bisschen Nostalgie für.
Aber packen doch weg, das verwirrt ja die Leute.
Genau, pack ihn doch eben also weg, dann hast du den nächsten weg.
Also das ist wirklich Quatsch.
Und pack am besten noch weg, dass halt Leute, die ein Turnier gewinnen, dafür ein Belt kriegen.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also ich finde einfach, man geht gerade einen Weg. Das ist. Ich mag AEW. Ich bin echt zufrieden mit dem Produkt. Ich kritisiere auch relativ wenig, weil ich Spaß habe. Aber es gibt eine Sache, die ich einfach schrecklich finde. Das ist die Anzahl der Belts, die halt immer mehr wird. Du hast das Gefühl, man versucht jetzt zu gucken, ey, wen gibt's noch hier irgendwie, was ich. Du bist derjenige für die Technik, kriegst auch ein Belt. Jeder kriegt ein Belt. Weil, was machen wir nur noch? Ach, was gibt's noch für eine Idee? Ach ja, hier, wo ihr herkommt. Ihr kommt ja nicht alle aus Amerika. Lass mal dafür noch ein Belt machen. Was kommt als nächstes? Ist am besten noch ein Hardcore-Belt oder sonst was? Es sind viel zu viele Belts. Ich möchte einfach weniger haben, weil ich merke an mir, dass mir die Belts, und dazu gehören auch die Hauptbelts, also Heavyweight Championship und Frauenhaupttitel, die werden mir egaler. Also die sind mir nicht egal, aber die werden halt in ihrer Wertigkeit runtergestuft, weil einfach, ja, was ist denn das für eine Logik, wenn halt jemand um diesen Belt kämpft, dann verliert er. Eine Woche später hat er eine Promo und versucht halt, einen anderen Belt zu kriegen. Ich will weniger Belts. Also diese Titel, die sind echt nicht gut für AEW aktuell, in den letzten Monaten, und auch in der Zukunft wird es weiterhin nicht gut sein. Es ist zu viel.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz entscheidend. Der Punkt, wie sich die ganzen Gürtel auch auf Storytelling auswirken. Ne? Wir hatten früher immer sehr, sehr viele Storylines, die sich aufgrund von persönlichen Animositäten, aufgrund von sonstigen Respektsgeschichten irgendwie aufgebaut haben, die gar keinen Belt gebraucht haben. Und jetzt läuft man natürlich Gefahr, dadurch, dass du eben sehr viele Belts hast und auch immer mehr Belts dazukommen. Selbst wenn du die Hauptgürtel nimmst, inzwischen verteilt auch über die knapp 3 Stunden TV-Zeit, die du hast, ne, also minus Werbung, das ist schon verdammt viel. Und man tendiert natürlich dann dazu, den leichten Weg zu nehmen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wir fäden darum, du hast gerade den Titel, also bin ich der Nächste, der sich da in die Reihe stellt. das verführt, wie ich finde, dazu, dass man ein bisschen faul wird und dann eben den Belt sehr schnell, egal ob Tag Team oder Einzel oder vielleicht auch Trios, das ist übrigens das, was ich als nächstes sehe, ne? Das ist ja auch schon angekündigt, dass es den gibt, also der ist schon in der Mache, der steht schon irgendwie bei Tony Khan.
Irgendwann haben wir die Dynamite-Folge, wo wir in jedem Segment einen Belt sehen. Dann kotze ich.
Ja, aber ich glaube, dass die Gefahr darin sehe ich, dass eben das dazu verführt, dass du beim Storytelling erstmal den Belt siehst und sagst, ja gut, das bauen wir jetzt um den Belt herum auf. Und das war was, was ich bei AEW immer sehr geschätzt habe, dass man das eben nicht so stark gehabt hat, sondern dass man da immer wieder andere Hintergründe sich ausgedacht hat und dadurch eben, ich sag mal, homogeneres Produkt insgesamt gehabt hat. Das mochte ich eigentlich immer sehr gern. Und da kommen wir vielleicht noch an einen Punkt anschließen, den wir hier angesprochen haben. Natürlich ist man gerade in diesem Jahr auch nicht besonders glücklich mit den Belts umgegangen, die man hat, wenn man ehrlich ist, oder? Also jetzt Jade Cargill nehme ich mal außen vor. Das finde ich super. Ich finde auch gut, dass sie den Titel so lange hält. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt schon diverse Male Titelwechsel, was den TNT-Titel angeht. Ich glaube, habe gezählt, es müssten jetzt 5 Titelwechsel inzwischen im Jahr gewesen sein. Also quasi, ja, mehr oder weniger fast schon jeden Monat haben wir jetzt hier den TNT-Titel wechseln sehen. Und allein der Titel-Ping-Pong zwischen Sammy Guevara und Scorpio Sky, den wir gehabt haben, das hat nicht so ganz auch ins Produkt gepasst, finde ich, oder, Kai?
Ja, also gerade mit dem TNT-Belt, das. Also, das habe ich auch nie so ganz verstanden in der Zeit, in der ich es jetzt gucke. Das ging hin und her und er hat sich ehrlich gesagt nie wertig angefühlt. Also, wir hatten zwar dieses eine wirklich fantastische Match zwischen Sammy Guevara und Cody, was wirklich echt gut war, aber auch da, sei mal ehrlich, so ein bisschen von seinen Spots lebte, ne? Und dann war Cody wieder Champ, hat er wieder verloren, dann hatten wir dann auch da einen Interims-Champ und auf einmal hatten wir 2 Bells, dann hat Scorpio Sky die gewonnen und dann lief auf einmal Scorpio Sky mit seinem Belt rum und wir hatten noch einen, weil dann Dan Lambert immer den Belt getragen hat. Also da war wirklich sehr, sehr viel hin und her. Also nichtsdestotrotz ist so, seitdem Scorpio Sky Champion war, das war nicht alles perfekt, aber ich habe da so, also da habe ich trotzdem so ein anderes Interesse für den Belt entwickelt. Und dann, ach, guck mal, der hat den jetzt, finde ich ganz cool, weil ich mag den. Ich hätte mir auch ehrlich gesagt viel mehr erhofft von, also dass man da noch ein bisschen mehr macht mit Frankie Kazarian gegen Scorpio Sky, mit diesem alten SCU-Ding, dass man
da das hätte ich sogar aufgreift. Bock gehabt, da wäre ich interessiert gewesen.
Ja, also da hatte ich wirklich Spaß dran und ich dachte, da macht man was. Und man hat ja auch so ein bisschen was gemacht, so ein, ja, wie so ein Mini-Turn. Also, ah, nee, ich bin halt doch böse. Und dann hat es aber auch wieder aufgehört. Und dann musste Frankie Kazarian dann mit Sammy Guevara und seiner Alten rumstehen. Und ich auch so, ach Mann, der arme Frankie Kazarian. Also, das fand ich ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich jetzt ehrlich gesagt die Hoffnung, dass es jetzt mit Wardlow besser wird. Also, weil das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, Face schwierig. Aber ich hoffe, dass man jetzt da so ein bisschen vom Ping-Pong weggeht, weil ich stark davon ausgehe, dass man auch einem Wardlow jetzt schon einen sehr dominanten Run gibt, oder?
Sollte man, ne? Sollte man. Also mal gucken, wie das da weitergeht und ja, in welche Richtung man da auch gehen wird. Weil natürlich, der ist jetzt quasi durch den Aufbau natürlich fast schon unbesiegbar, ne? Also wir haben gesehen, wie er MJF hier wirklich auseinandergenommen hat und jetzt auch gegen Scorpio Sky, das war auch sehr dominant. Wir haben ihn immer, oder wurde ja häufiger mit Goldberg verglichen. Und wir haben auch gemerkt, dass Goldberg, als er den Titel gehabt hat, nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann kam Scott Hall mit dem Taser. Also mal gucken, wie das da weitergeht. Ne? Das ist schwierig. Und das ist ja genau das, was AEW zuletzt auch nicht geschafft hat, finde ich. Du hast es nicht geschafft, wenn dann mal, also der Weg hin zu einem Championship, der hat sowohl bei, also der hat gerade auch bei dem Haupttitel sehr gut funktioniert eigentlich immer. Ne? Egal, ob es bei Hangman gewesen ist. Gut, CM Punk war ein bisschen übers Knie gebrochen, aber da hat man, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Reißleine gezogen, weil man gemerkt hat, okay, Adam Page, das funktioniert nicht, wir wollen dieses Programm machen, wir lassen den Titel wechseln. War eine relativ kurze Regentschaft, natürlich auch ein kurzer Aufbau dahin. Aber dann auch die erste Regentschaft von Jericho, das hat gut funktioniert. Moxley hat das Ding gut verkörpert und hat auch da entsprechend funktioniert. Kenny Omega dann im Nachgang, finde ich, gerade durch diesen Charakterwechsel, den er dann an den Tag gelegt hat, war interessant. Aber Adam Page hat schon gezeigt, so Babyface Champions, schwierig. Und das wird auch bei Wardlow eine schwierige Kiste sein, ihn da entsprechend in Position zu rücken, glaube ich. So, wer will? David.
Die Gefahr ist halt immer, es kommt halt darauf an, es ist nicht nur entscheidend, welche Geschichte du erzählst, sondern welchen Kontrahenten du hast. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil zum Beispiel bei Adam Page, mal ehrlich, vom Papier her hast du gedacht, ja, Adam Page, Adam Cole zum Beispiel, die Paarung, ey, wird richtig bomben, das wird eine richtig geile Fehde, die wirst du über Monate ziehen. Und es hat halt einfach gar nicht funktioniert. Und das lag nicht nur an ihm, das lag an beiden. Und beim Wardlow, ja, push den weiter. Das ist ja okay. Also ich will mir den Moment nicht kaputt machen, indem ich jetzt schon weiter denke, so, oh, nee, werden sie es nicht schaffen, das, und dann was machen die danach? Und dann mache ich mir es kaputt. Sie müssen halt den Weg weitergehen, aber irgendwann muss er natürlich auch verlieren. Und die Frage ist vor allen Dingen, irgendwann muss er seine erste große Fehde nach MJF haben. Die hat er ja weiterhin für mich noch nicht.
Ja.
Auch wenn er jetzt den Belt hat, aber es Titel sind für mich nicht immer so wichtig wie eine richtig, richtig gute Fehde. Mit irgendwie einem Erzrivalen. Irgendwas, was dir in Erinnerung bleibt und was diesen Charakter halt verschärft. Und das wird halt MJF brauchen. Das war halt auch das, leider Gottes, wo Adam Page gescheitert ist. Ich glaube, Adam Page, ein Face-Champion, kann super funktionieren, wenn die Storys zünden. Und ich glaube, hätte die Adam Cole-Story oder sonst was, hätte es nochmal richtig gezündet. Yo. Dann hätte es geklappt. Aber es war halt einfach, du hattest eine Fehde, die belanglos war, dann die nächste, die irgendwie auch belanglos war. Und das war dann halt schwierig. Ja. Und daran stehen und fallen halt Champions für mich. Das muss nicht immer an ihnen liegen, aber darauf muss man halt achten.
Vielleicht noch, kommen wir noch mal zum finalen Schlusspunkt hier in Richtung MJF. Auch da habe ich von Leuten gelesen, die gesagt haben, Mensch, die könnte man ja wenigstens mal erwähnen oder man muss jetzt das mal wieder aufgreifen. Werden wir langsam ungeduldig, Kai?
Absolut, natürlich. Also ich bleibe auch immer noch bei der Meinung, ich habe von Anfang an gesagt, ich will den nächste Woche sofort wieder sehen. Du hast gesagt, ja, Geduld. Es hieß ja auch anscheinend von Gerüchten, dass man da geplant hat, dass er dann irgendwann Punk den Belt abnehmen sollte. Klar, da ist auch wieder Verletzungen, was auch wieder unglücklich ist. Aber ja, also ich finde, man soll den zeigen, man soll da irgendwie was machen mit der Storyline, also, weil der fehlt dem Produkt ganz klar, meiner Meinung nach.
David.
Bin ich nicht ganz bei Kai, weil ich nicht weiß, was AEW vorhat. Wenn du zum Beispiel vorhast, dass du ihn zurückbringst, indem er halt richtig Stress macht und dann gar im Titelgeschehen da richtig Stress macht, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, ja, komm, eigentlich ist es anders geplant, dann überbrücken wir die Zeit und zeigen MJF zumindest, weil dann hast du das Problem, dass du diesen Bass, diese Spannung sehr schnell rausnimmst, weil dann siehst du immer wieder und eigentlich passiert nichts wirklich, sondern du merkst irgendwie, man hält es. Dann ist mir lieber, wenn man einen Plan hat, ich hoffe einfach mal, sagen wir mal, als Fan hoffe ich, und ich gehe davon aus, es ist hundertprozentig so, die werden einen super Plan haben und ich werde begeistert sein, dann sollen sie den auch so durchziehen. Dann ist es mir egal, wie lange es dauert. Weil ich weiß genau, so ungeduldig wir sind, der Moment wird richtig gut. Und dann es spielt für uns doch keine Rolle. Wir sind eh alle ungeduldig. Fans sind immer ungeduldig. Fans wollen alles auf einmal kritisieren, aber anschließen, dass es zu schnell kam. Das ist absolut normal. Und, aber ich finde bei AEW gerade das, ich wurde als Fan sehr oft dafür belohnt, dass ich einfach gesagt habe, hey, keine Ahnung, was gerade ist, aber ich gucke mir das mal an und dann mal gucken, was in ein paar Monaten rauskommt. Und irgendwann kam nach einem Jahr was raus, wo ich einfach nur dachte, wie geil ist das, dass es so lange gedauert hat. Und das nehme ich dann einfach mit. Ich will keinen Druck haben und gut ist.
Wir haben das ja zum Beispiel bei Adam Page gesehen, also wie lang dieser Story-Arc quasi gelaufen ist und wie groß dann auch der Moment gewesen ist. Klar gab es dazwischen auch ein paar Löcher, wo wir gesagt haben, schwierig, manchmal auch Fremdverschulden und aufgrund von anderen Geschichten, aber dadurch war dann eben der Moment am Ende groß. Leider dann das, was danach kam, nicht mehr ganz so groß. Aber ich hoffe auch, dass man mit MJF wirklich jetzt hier was macht. Und lass uns ruhig noch ein bisschen warten. Der Moment wird größer, ne? Also wie Weihnachten, ne? Jede Minute warten mehr darauf, dass das Glöckchen klingelt oder dass die Eltern einen ins Wohnzimmer rufen.
Ja, aber es kommt auf das Geschenk an.
Ja.
Wenn das ein richtig geiles Geschenk ist, dann hat sich die Wartezeit so gelohnt.
Genau.
Wenn es kein gutes Geschenk ist, ja, dann ist es halt gut, okay, passt. Yeah.
Oder es ist halt, ne, ganz schlimm und dann fängt man an zu schreien.
Je nachdem. Wie Kai.
Und dann hast du einen Shitstorm auf Twitter heutzutage. Ja, genau. Aber Kai, wie bringen wir jetzt denn diesen Podcast hier zu Ende mit der Baustelle AEW? Also, ist es wirklich eine Baustelle für dich oder ist es einfach ein normales Wrestling-Produkt, was jetzt gerade im Zuge der ganz krassen Entwicklungen, die sich jetzt seit Anfang des Jahres, sagen wir mal, oder vielleicht auch Ende, Mitte, Sommer letzten Jahres einfach so manifestiert, dass jetzt das so diese Wachstumsschmerzen, von denen ich schon mal gesprochen habe?
Ich glaube, man hört sich auch so ein bisschen raus im Laufe des Podcasts, ne? Also egal, ob bei David oder bei mir. So, natürlich gibt es Baustellen, gibt immer Baustellen. Gibt auch Baustelle Headlock. Zum Beispiel,
was?
Zum Beispiel Olaf ist die größte Baustelle, muss auch raus.
Ja, der müsste unbedingt loswerden. Ja. Ja.
Obwohl, den haben wir keinen, der sich so um die Hintergrundsachen kümmert.
Der rennt euch dann hinterher und sagt, Leute, macht mal hier den Podcast.
Ey, wirklich, ich brauche einfach so einen Olaf, sonst geht's halt wirklich
nicht. Das ist unsere Mama ein bisschen. Ja. Olaf macht das auch wie so eine Mutter, die kommt da rein, macht Licht an, Licht aus, ey, hast Aufmerksamkeit.
Und du bist so, oh Junge, dann weckt er dich immer. Und du bist so, ja, steh auf jetzt. Und du bist richtig sauer, aber du weißt, ja, ich brauche jetzt schon mal, sonst würde ich auch einfach nicht aufstehen. Also, man muss nur gucken, wie David und ich kläglich daran scheitern, seit 2 Wochen eine Aufnahme zu terminieren.
Oder Olaf ist so die Mutter, die halt sonntags morgens um 8 Uhr mit dem Staubsauger gegen die Tür haut die
ganze Zeit. Ja, genau. Aber dann denkst du dir auch so, ja, ist auch vielleicht gut, dass ich mal vor 13 Uhr wach bin auf dem Sonntag.
Nicht so verkehrt.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, also Baustellen gibt's überall, aber ich glaube, man hört's halt eben auch raus, wie ich schon gesagt habe, gerade bei dem David und bei mir, die positiven Aspekte sind eben viel größer, ne? Und wenn ich jetzt einfach alles auf eine Waage legen würde, es gibt da so viel, was mir gefällt, und diese Baustellen, das sind für mich, das sind Sachen, ja, dann sage ich auch, Mann, jetzt hier wieder irgendwie Satnam Singh zu sehen und dann ist es auch wieder egal. Und dann sehe ich wieder irgendwie ein geiles Match oder sehe einen geilen Cliffhanger oder sehe die Young Bucks, denke mir so, ach, guck mal, cool, geil. Dann sehe ich wieder Eddie Kings und denke mir, ach, Papa kommt raus. Also ich finde das alles, ich bin da
so dein Papa?
Er wäre krass.
Ich bin die Mama und der ist der Papa?
Genau.
Ja, also wer von euch beiden ist ein Maskuliner?
Ja. Ganz klar, Eddie Kingston. Also ich bin da zu sehr begeistert von. Und die Baustellen sind da und ich finde es auch wichtig, darüber zu reden. Das ist immer so ein bisschen dieser Eindruck, der auch bei Leuten kommt, wenn man so fanmäßig redet. Ja, bei AW ist ja anscheinend alles perfekt. Nee, da ist nicht alles perfekt. Da ist auch vieles, was nicht perfekt ist. Aber die Sachen, die gut sind, sind nun mal eben verdammt gut und die machen mir viel Spaß. Und wenn sie es irgendwann schaffen, gewisse Probleme oder Baustellen mal abzuschließen, dann wäre es super. Aber ich glaube, es wird auch Sachen geben, da lege ich auch wieder meine Hand für ins Feuer, die werden auf ewig AW-Baustellen sein. So, was dann bei WWE ist, dass wir schreiben das Skript 3 Minuten vor Showbeginn um, ist bei AW, wir kaufen den, wir holen den. Also, ne, es gibt Probleme, die werden, glaube ich, auf ewig brandspezifisch sein. Aber die Baustellen sind auf jeden Fall nicht das, was überwiegt. Das ist dann wirklich das Positive, muss ich ganz klar sagen.
David.
Ich würde auch nicht sagen, dass es eine riesen Baustelle ist. Es ist ein bisschen so wie meine Renovierung hier, würde ich eher sagen. Es ist
leer und halt.
Und irgendwo ist ein Eintracht-Wappen.
Es ist wunderschön geworden. Nein, es ist einfach, es ist eigentlich alles gut. Also ich erwarte keine Perfektion. Ich weiß halt, ich bin kein Milliardär, ich kann ja keine Villa hinstauen. Perfektion ist unmöglich, auch beim Wrestling-Produkt. Das erwarte ich auch nicht. Und es wäre auch falsch, das zu erwarten, weil du kannst nicht immer nur perfekte Fäden haben und nicht alles wird perfekt so eingesetzt, wie du möchtest. Davon muss man weg. Das Produkt selber und der Grund, warum du es guckst, der ist halt da und du hast Spaß. Das ist der Hauptgrund schlechthin, das steht über allen. Aber es ist trotzdem ein bisschen wie bei einer Renovierung, dass bei mir zum Beispiel einfach der ganze Scheiß gestapelt im Esszimmer gerade steht und man einfach denkt, okay, ich räume das jetzt gleich ein und sortiere neu. Und jeder kennt das, nach einer Renovierung, selbst wenn man dieselben Möbel benutzt und dieselben Sachen, erstmal bleibt 20% Müll über, wo man einfach denkt, warum habe ich den Scheiß behalten? Und andererseits sieht das danach so gut aus. Und so ist es, für mich ist es halt jetzt nicht alles scheiß gemeint, sondern halt einfach, es ist sehr, sehr viel, was innerhalb von kurzer Zeit zukam. Neue Sender, du hast halt neue Wrestler und Wrestlerinnen dazu bekommen. New Japan Kooperation, du hast Ring of Honor, eine fucking Company halt einfach komplett gekauft. Und dann hast du Verletzungspech, du hast dann dies und das und überall kommt was hinzu. Das ist schwierig, aber daraus kommt man raus. Ich glaube, die größte Stelle ist einfach Ring of Honor, dass das anfängt zu laufen und dieser Brocken rauskommt. Also seinen eigenen Platz bekommt an der Wand, meinetwegen. Und dass das losgelöst vom anderen ist. Ich würde das losgelöst von AEW haben und zumindest grundlegend. Und ich glaube, das ist die große Baustelle. Danach ist eine Renovierung eigentlich schon fast erledigt, weil der Rest ist eigentlich nicht so verkehrt. Und ich glaube, dann kommt auch wieder bisschen mehr dass man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren kann. Wenn man natürlich auf mich hört und die ganzen Bells mal ein bisschen abschafft. Aber es ist für mich wirklich keine Baustelle, es ist eine Renovierung. Eine Renovierung heißt ja nicht, dass was schlecht ist, sondern einfach, dass man es besser machen will.
Man darf auch nicht vergessen, ich finde auch das Bild der Baustelle gar nicht so schlecht, weil aus einer Baustelle entsteht ja etwas und das wächst etwas.
Außer auf Autobahnen, ja, da arbeitet keiner.
Oder da arbeitet keiner. Aber die Schilder bauen sie verdammt schnell auf.
Ja, genau. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, da entsteht ja irgendwas. Und jetzt, wie du gesagt hast, ne, ich fand auch das Bild mit deiner Renovierung ganz schön eigentlich, deswegen möchte ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube auch, dass man hat durchaus Probleme, da darf man drüber sprechen. Ich persönlich mag das auch. Ich mag auch gerade, weil man da drüber hervorragend diskutieren kann, man kann das analysieren, man kann da ein bisschen fachsimpeln drüber, man kann auch aus vollem Fanherzen darüber sprechen, wie würde ich das machen, wie würde ich mir das wünschen. Aber im Endeffekt ist genau das, was ihr gerade schon richtig gesagt habt, das Wichtigste. Und das ist nämlich, dass AEW im Großen und Ganzen eigentlich immer noch ein gutes bis sehr gutes Produkt abliefert. Wir haben es bei Forbidden Door gesehen, was da im Ring gezeigt worden ist, trotz des katastrophalen Aufbaus im Endeffekt über weite Strecken. Da sind wir auch alle zufrieden rausgegangen und haben gesagt, mein Gott, was waren das nicht alles für tolle Matches und was waren das teils für geile Momente, die dabei rausgekommen sind. Alles andere ist dann ja auch im Endeffekt ein bisschen Nebensache, wenn da hier und da ein bisschen was schief läuft. Ohne dass ich das jetzt herunterspielen möchte, dass es da Probleme gibt, weil die hast du bei jedem Produkt, die hast du bei jeder Wrestling Company und entsprechend glaube ich, dass man hier wirklich in dieser Phase ist, wo man ein neues Kapitel aufschlägt. Vielleicht gleiche ich das an der Stelle ein bisschen mit dem Buch. Ne? Wir haben jetzt das eine Kapitel, den Prolog haben wir abgeschlossen, das erste Kapitel haben wir beendet, das zweite Kapitel ist jetzt dran, und wir sind noch nicht ganz durch und wir werden dann sehen, wie es weiteren Verlauf aussieht und wie sich dann die einzelnen Bereiche entsprechend aufstellen werden. Und ich bin da auch hoffnungsvoll, dass man das entsprechend auf einen guten Weg bringen wird und freue mich auch, wenn wir da weiter drüber berichten und wenn wir da auch weiter diskutieren. Und natürlich zur Diskussion, da gehört ihr auch dazu, da draußen. Schaut gerne bei uns auf dem Discord vorbei, schaut bei YouTube vorbei, wenn ihr den Podcast hier bei YouTube gehört habt, lasst da auch gerne einen Daumen oder ein Abo da, da freuen wir uns natürlich auch mega drüber. Und ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch, oder? Kai, willst du noch was Abschließendes sagen?
Haben wir's.
Okay. David, willst du noch Abschließendes was sagen? Willst du noch Ave Maria singen vielleicht?
Nee, das tue ich euch nicht an, aber ich muss es gleich erstmal meiner Frau helfen, die Männerrolle ist ja richtig verteilt, die gerade einen riesigen Schrank selber aufbaut im Wohnzimmer, während ich hier podcaste. So muss also, es sein.
Gut so erzogen. Muss das.
Ja, klar.
Meine Freundin hat jetzt zuletzt das Kinderbett aufgebaut von Mika, was wir gekauft haben. Warum auch nicht? Naja.
Wir sind schon echte Kerle.
Genau, wir sind echte Kerle. Wir machen hier die Podcast-Arbeit und die Frauen machen die Handwerkerarbeit, genau. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Nächste Woche geht's hier natürlich dann auch weiter mit dem Wochenend-Podcast. Da kümmern wir uns ein bisschen um CM Punk, die Pipebomb und die Folgen der Summer of Punk im Detail. Also wir gehen da nochmal tief rein in die Promos. Auch da, was wurde da richtig gut gemacht? Was wurden da für Fehler gemacht?
Viele.
Bisschen CM Punk History. Da freue ich mich auch schon drauf, darüber zu sprechen, wenn wir in gleicher Formation wieder dabei sein und bei Patreon auf Steady. Da werden wir nächste Woche Helden aus der zweiten Reihe haben. Shaggy und ich sprechen über Rhino. Wir werden unseren Head-to-Head-Nachfolger endlich an den Start bringen. Den wollen wir am Montag aufnehmen. Drückt die Daumen, dass es diesmal klappt. Und drückt nochmal die Daumen, dass auch die Aufnahme bei Kai und David klappt mit dem Match of the Week. Das haben wir nämlich dann nächste Woche natürlich auch wieder am Start. Ansonsten mache ich hier den Deckel drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.